Diese Folge wird freundlicherweise unterstützt von Odenwolf. Odenwolf, dein Partner, wenn es um hochwertige Messer und Outdoor-Equipment geht. Klicke jetzt einfach auf den Link in der Beschreibung, da erfährst du alles, was du wissen musst. Oder gehe auf www.odenwolf.shop. Lebe dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Damit sind wir wieder da. Wieder, warum sage ich wieder? Weil es gerade tatsächlich schon mal nach hinten losging. Macht aber nichts. Gerade mussten wir die Aufnahme nochmal überholen und wiederholen. Denn es ist eine spezielle Folge heute. Aber erstmal kommen wir zum Wesentlichen. Wir haben den 28.05.2024 um 19.40 Uhr inzwischen. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Die Sonne geht bald unter, das macht aber überhaupt nichts. Hier scheint noch ein ganz bisschen die Sonne, nachdem es fast den ganzen Tag geregnet hat. Und neben mir, diesmal nicht neben mir sitzend, sondern nur virtuell, ist mein lieber, guter, alter, was habe ich früher mal gesagt, Geschäftspartner, Familienvater, Biogärtner und manchmal sogar auch Autovermieter, Marcel Maurus.
Hallihallo.
Heute ist alles ein bisschen anders.
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Macht aber nichts, denke ich. Ich bin gerade so ein bisschen, weil wir jetzt gerade hier so gewurschtelt haben, habe ich gerade ein bisschen Angst, dass meine Tonspur nicht so richtig. Ist deine auch nicht so richtig laut?
Doch, bei mir. Also nicht ganz laut. Doch, jetzt geht's.
So,
ja,
sie ist so aber so ein bisschen so in der Mitte, ne?
Ja, so ein bisschen verschlafen.
Vorsichtig. So ein bisschen verschlafen ist sie. Da weiß ich aber nicht genau, woran das liegt. Ich schreie hier schon rein, wie so ein Irrer. Aber irgendwie will die nicht so richtig. Aber es ist einfach so, wie es ist. Vielleicht ist es auch mal eine leise Folge, wo man mal so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und ich denke, es wird heute eine interessante Folge sein, denn wir haben heute die 130. Folge. Und die Leute, die schon länger dabei sind, es gibt ja durchaus Leute hier, und das weiß ich aus sicherer Quelle, die nicht nur einmal alle 130 Folgen gehört haben, sondern schon in der zweiten Runde sind und die Folgen nochmal wieder von vorne hören. Die kommen also dann wieder zur 5., 6., 7., 8. Folge, sind dann bei der 40., 50., 60. Und wir haben es ja öfter mal gemacht, das ist ein bisschen, haben wir es schleifen lassen, weil wir auch nicht immer Gäste gefunden haben oder den Gast dann nicht wollten, der Gast nicht konnte, wie auch immer. Aber wir haben uns mal gesagt, ursprünglich wollten wir bei jeder geraden Zahl oder bei jeder vollen Zahl, ne, wo quasi 30, 40, 50, wollen wir einen Gast haben. Das wären dann ja jetzt schon wie viele Gäste?
13, mein Lieber.
13 Gäste. Das hat nicht hingehauen, weil das doch ein bisschen zu viel ist. 13? Wirklich? 13?
Ja, bei jeder 10. Also, ja, 12 sind es dann, glaube ich.
Okay. Ja, Mathe war nie meine Stärke. Auf jeden Fall haben wir heute die 130. Folge. Und warum machen wir hier so ein großes Drumherum-Geplänkel? Es steht wahrscheinlich nicht im Titel, weil wir heute mal ein bisschen geheimnisvoll sind. Zumindest am Anfang nicht. Vielleicht bauen wir den Titel irgendwann um, aber am Anfang sind wir geheimnisvoll. Die erste Woche lass uns das so machen, dass der Titel ohne den Gast ist, ja? Dass die Leute nicht sofort schon wissen, was sie erwartet. Da bin ich dafür.
Eine Special-Folge, wo man nicht weiß, was drin kommt.
Ja. Einfach mal so, das können wir uns ja noch überlegen. Auf jeden Fall haben wir heute einen Gast.
Ein sondergelagerter Spezialfach.
Ein sondergelagerter Spezialfall, war das so?
Ich glaube, oder?
Ein sondergelagerter Spezialfall, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war ein bisschen anders. Auf jeden Fall haben wir heute einen Gast. Nach drei Minuten Aufnahmezeit können wir dann auch mal begrüßen mit einem tosenden, sagen wir mal mit einem kleinen Orchester, das spielt jetzt gerade im Hintergrund, und ein kleiner Applaus, beides gleichzeitig. Hier ist nämlich die erste Frau als Gast in unserem Podcast. Nach 129 Folgen wird heute die Frauenquote mal ein bisschen auf Vordermann gebracht. Es wurde ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen aufgefrischt, weil Frauen fehlen hier definitiv. Und deswegen ist sie da, die liebe Sabrina Outdoor. Servus.
Hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, da bist du. Wie schön, dass du da bist, dass wir das geschafft haben. Es war ja fast unkompliziert, jetzt hier am Anfang vor der Aufnahme. Nein, hat alles gut geklappt. Es liegt ganz an uns. Wir sind da ein bisschen oldschool. Sabrina musste sich ja noch so ein Gerät kaufen mit so einer langen Antenne, einer kleinen, so einer Satellitenschüssel. Und da muss man dann immer so einen Knopf drücken, wenn man redet, und du den wieder loslassen. Genau, muss man das sowieso, Wählscheibe zum Wählen, dass man dann hier reden kann und dann einen Knopf drücken, wenn man gerade redet. Und das hat Sabrina jetzt gerade quasi noch von uns gelernt bekommen, wie man damit umgeht.
Das Gute ist ja, dass wir gerade noch die Bildschirmaufnahme laufen haben und ihr mich kontrollieren könnt, so als Technik-Dulli, ob alles so richtig läuft und die Tonspur super aussieht. Ja.
Da geht's auch schon los gerade. Da sehe ich auch schon was aufgeploppt. Da kommt das Software-Update.
Ja, das machen wir mal auf Abbrechen. Das wollen wir nicht.
Machen wir erstmal auf Abbrechen. Du kannst mal während der Aufnahme da oben noch mal auf diesen Aufnahmedings gehen, weißt du, mit der Lautstärke. Weil ich höre es jetzt schon. Du kannst es einfach noch mal ein bisschen runterziehen. So ein bisschen. Das machen wir einfach live hier in der Folge.
Ist so gehen wir auf 9 und, ne?
Ja, so ein bisschen.
78 ist super, oder?
Ja. Das genau, das ist perfekt. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Haben die Leute jetzt ganz kurz einen kleinen Schock vielleicht auf den Ohren gehabt. Aber das ist alles in Ordnung. Wir sind der unprofessionelle Podcast, der manchmal am Freitag für euch bereitsteht. Leicht angekühlt, nicht lauwarm, sondern leicht ein bisschen kühl. Und heute ist er vielleicht mal lauwarm für euch. Heute wird es, glaube ich, eine knackige Folge, wo ordentlich was erzählt wird. Sabrina Outdoor, vielleicht jemand, den hier die Leute gar nicht kennen oder einige nicht kennen, weil wir jetzt hier gar nicht so spezifisch hier so Outdoor-mäßig unterwegs sind. Es ist zwar der Lebe dein Abenteuer-Podcast, aber hier dreht sich ja nicht rein um Outdoor, um Lost Place oder um Sonstiges. Es dreht sich ja wirklich um alles. Um alles, was wir so erleben, was wir im Alltag erleben, wenn ein Paket mal im Regen draußen liegen bleibt oder wenn mal die Kette vom Fahrrad abspringt.
Umzüge.
Wenn man sich mal den großen Onkel so richtig am Sofa anschlägt und der irgendwie den Nagel umgeklappt ist und mal irgendwie so eine kleine Warze kriegt irgendwie unterm Auge oder so, darüber reden wir hier. Und heute ist Sabrina zu Gast und als allererstes wäre natürlich wichtig, dass du dich mal vorstellst, wie in so einer Vorstellungsrunde, damit die Leute mal einen kleinen Eindruck kriegen, wer du überhaupt bist und warum sich's vielleicht lohnt, hier dran zu bleiben und zuzuhören, was wir so zu erzählen haben und dir vielleicht für Fragen stellen. Erzähl doch mal, wer du bist.
Also ich bin Sabrina Outdoor offensichtlich. Ich habe einen YouTube-Kanal und bin auch so ein bisschen auf Instagram unterwegs und habe, glaube ich, so vor 2-3 Jahren angefangen mit YouTube. Habe da natürlich auch alle gesuchtet, so Fritz, Martin, Naturensöhne, natürlich auch dich. Und ja, bin da irgendwie so ein bisschen in diese Szene reingestolpert. Und seitdem probiere ich mich so ein bisschen aus, mache verschiedene Abenteuer, Seven Worlds Wild, Sahara-Wüste, habe auch einen eigenen Wald, wo ich mich so ein bisschen verwirkliche. Genau, also ich bin gerne draußen, erlebe gerne Abenteuer, probiere mich da aus und bin jetzt gerade voll im Bikepacking-Fieber zum Beispiel. Aber da habe ich schon, da bist du ja auch, ist ja auch was für dich. Ja, genau.
Ja, Marcel ist auch großer, leidenschaftlicher Fahrradfahrer, nicht wahr?
Ja, war so.
Ich kann mich an eine Fahrradtour mit dir erinnern. Wir haben mal eine gemacht, weißt du noch, wo du mein Mountainbike gekriegt hast. Und wir bis zum, sind bis nach Klado. Tour. Nach Klado zum
Potsdam.
Mit dem Fahrrad, da zu diesem Hafen. Wo ist denn das? Ist das Gato, Klado?
Wir waren tiefstes Potsdam, waren wir.
Nee, nicht mit dem Fahrrad. Doch, da bist du jetzt schon wieder auf dem falschen Dampfer.
Doch, wir waren mit dem Fahrrad. Wir haben eine Tour gemacht, die war, weiß ich nicht, doch, haben wir.
Nein, das war was anderes. Du bist schon wieder vertüdelt.
Wir haben auch.
Wirklich?
Nein.
Du bist vertüdelt. Ich schick dir das Foto. Wir sind bis nach Klado zu dem Hafen gefahren. Und da sind wir dann noch wieder zurück. Und da warst du sehr stolz drauf, dass wir das gemacht haben. Das weiß ich. Ja, auf jeden Fall.
War eine Riesentour.
Man muss vielleicht noch kurz erwähnen, für Sabrina wichtig zu wissen ist, dass wir beide, glaube ich, wie Minus- und Pluspol sind, rein theoretisch. Wir verstehen uns zwar sehr gut, aber so rein von dem, was wir in der Freizeit machen, klar, wir finden auch immer zusammen mit Sachen, die wir zusammen machen, aber wir sind eigentlich schon sehr unterschiedlich. Deswegen ist unser Podcast-Bild auch so gestaltet, dass Marcel einen Anzug anhat, den natürlich auch immer, jeden Tag, du trägst jeden Tag Anzug, oder?
Nee.
Hättest du auch immer sagen können, du trägst doch jeden Tag Anzug.
Aber ich trage fast jeden Tag Hemden.
Ja, Hemden trägst du und Anzugschuhe und so weiter. Und deswegen siehst du da halt auch so aus. Du hast den E-Roller und ich habe meine Taschenlampe und das Dachzelt und so weiter. Und du bist quasi theoretisch ein bisschen weniger der Abenteuer-obligatorische Typ. Aber wenn wir was machen, dann passieren immer so kleine Abenteuer. Und ich glaube, das ist auch das, warum wir diesen Podcast angefangen haben. Weil wir zwei, wenn wir was machen, vielleicht auch durch diese interessante Mischung, immer auf ganz seltsame Gegebenheiten stoßen. Einmal haben wir einen Podcast aufgenommen und da war live ein Wildunfall vor uns. Da saßen wir im Auto, haben die Podcast-Folge aufgenommen und vor uns, oder ja doch, wir sind dran vorbei und bin ich noch ausgestiegen in der Podcast-Folge, habe gefragt, ob alles okay ist. Und dann ist da einfach ein Wildunfall gewesen. All solche komischen Sachen, die uns da immer wieder passieren. Ja, es ist schon Wahnsinn.
Aber da frage ich mich jetzt, was hält denn eure Beziehung zusammen? Also es muss ja irgendwas geben, warum ihr euch mögt oder gut versteht. Oder also ihr habt ja den Podcast so als Gemeinsamkeit. Was noch?
In erster Linie ist es, glaube ich, der Ehering,
ja.
Der uns auch hält.
Okay.
Nee, was hält uns zusammen? Es ist einfach, ja, es ist schon die Liebe, ja.
Es ist wirklich, also ich glaube,
es ist einfach genau diese Mischung. Manchmal ist es ja auch süß und salzig, was zusammen gut schmeckt. Das ist so, das kann man nicht beschreiben irgendwie. Also was ich glaube, gerne immer so sehe, ist, dass ich ja in meinen Videos und auch so allgemein eigentlich immer sehr abenteuerlustig bin und eigentlich auch so ein absoluter Hibbelkopf, der ich muss einmal am Tag rausgegangen sein. Ich kann nicht abends einfach mich aufs Sofa legen, wenn ich vorher nicht draußen war. Ich muss spazieren gehen, zumindest das und dann irgendwie mal auch kurz mal über einen kleinen Graben hüpfen. Das ist dann schon das Abenteuer für den Tag, aber wenigstens irgendwas Kleines. Und wenn ich unterwegs bin, ist natürlich sehr abenteuerlich mit meinen Lost Place-Erkundungen und Sicherheitsdienst und Polizei und Überfall und was weiß ich, was es da gab und irgendwelche verlassenen Tempel erkunden und Fahrradtouren bis sonst wohin. Und wenn ich mit Marcel was mache, dann ist es aber eher so, dass es wesentlich normaler ist und ich das auch sehr genieße, dass es mal zumindest etwas normaler ist. Dass wir mal eine kleine, wir machen sehr gerne mal eine E-Roller-Tour, dass wir einfach mal mit dem E-Roller eine kleine Tour machen. Marcel hat durch einen lustigen Zufall zwei E-Roller, dann schnappen wir uns die und fahren einfach mal irgendwo hin und düsen da rum, holen uns was Kleines zu essen, setzen uns ein bisschen hin und dabei erleben wir kleine Abenteuer, die irgendwie, das passt einfach gut. Und dann gehen wir auch
Autos,
mal zwischendurch. Ja, wie wir alles Mögliche. Aber die eher, vielleicht die normaleren, in Anführungszeichen, Sachen, die ich aber definitiv auch mal brauche und die ich nur kriege, wenn ich mit Marcel was erlebe. Und deswegen ist das, glaube ich, irgendwie ganz geil. Und du kriegst vielleicht dadurch ein bisschen noch mal mehr Abenteuer ab, weil das dann immer so abdriftet. Es driftet ja immer ab,
immer.
Wahnsinn.
Wenn wir beide was machen, ist es immer, da weiß auch jeder schon Bescheid, wenn wir beide uns treffen, wird es eh immer viel länger als geplant. Wenn wir sagen, wir treffen uns kurz eine halbe Stunde oder so, niemals.
Nee.
2,5 Stunden, 3 Stunden später.
Ja.
Weil wir so abdriften beide. Und es sind eben, wie du schon sagst, so kleine Sachen, aber auch, also wir haben auch gesagt, wir kennen uns jetzt schon so, so lange eigentlich und wir haben uns noch nie irgendwie
gestritten,
genau. Das haben wir schon so oft gesagt hier im Podcast. Einmal gab es so eine Situation, wo ich vielleicht einfach ein bisschen
da warst du salty, weil du nicht geschlafen hast.
Genau, aber sonst nie. Und wir müssen dazu sagen, wir telefonieren auch viel, auch trotzdem privat noch, über alles Mögliche. Es ist einfach beste Freundschaft und das ist wirklich was ich so schätze. Wir sind zusammen schon in Prag gewesen, wir waren schon in London zusammen, wir waren also
wir haben
auch
sämtliche Umzüge zusammen
alles
gemacht. Ne?
Autos alles lieben wir beide, das, also es sind schon sehr viele Sachen. Er hilft mir mal bei YouTube-Videos, ich helfe ihm mal, wenn es mal um Kooperations geht oder so, wie oft habe ich Kooperation mit ihm gemacht.
Marcel hat nämlich so einen Technik-YouTube-Kanal, der ist der kleine Nerd von uns, ne?
Okay.
Der ist eine andere Nische quasi. Genau.
Ja.
Also so, bei euch passt dann, Gegensätze zieht sich an sozusagen, das ist dann so euer Ding.
Ja, ausnahmsweise passt das mal ganz gut. Vielleicht passt das ja auch öfter, aber bei uns ist das definitiv so, ja. Kennengelernt haben wir uns aber bei einer Lost Place Tour tatsächlich. Da bin ich ganz frisch nach Berlin gezogen und Marcel war der Erste, den ich hier kennengelernt habe. Der mit sozusagen als Zuschauer hat er sich connected mit Felix Adventure, war die damals. Und ich wusste da gar nicht so richtig was vorne. Dann sind wir da, also ich wusste schon, dass er da ist und dann stand er da mit dem Auto und dann haben wir uns irgendwie auf Anhieb gut verstanden, haben uns hier so ein paar Locations angeguckt. Genau, so war das, glaube ich, ursprünglich mal.
Ja. Und dann hast du dir ein paar Sachen von mir ausgeliehen, weil du noch irgendwie Equipment brauchtest.
Ja, und so ging Gimbals das
dann und sowas. Und dann ging es immer weiter. Also das ist Neverending Love Story, sage ich dazu immer.
Also du machst einen YouTube-Outdoor-Kanal. Seit wie vielen Jahren hast du das gesagt? Ich habe ihn gerade mal angemacht. Vielleicht hört man das hier kurz. Hoppala, das wollte ich nicht. Aber ich wollte mal sehen, was das letzte Video war. Du hast zuletzt, da sieht man es auch, Bikepacking. 3 Videos. Bikepacking, es geht los. 350 Kilometer, 5000 Höhenmeter durch den Thüringer Wald. Genau. Danach waren es 1000 Höhenmeter. Ja, das klang ja schon mal sehr begeistert. War nicht gut, oder wie?
Die 1000 Höhenmeter oder also die Tour an sich war sehr gut. Also ich habe zwar dann zwischendurch auch mal kurz ein bisschen abgekotzt und mich ein bisschen beschwert, weil ich gefahren, also es ging dann bergauf und wir hatten ja schon so 1000 Höhenmeter am Tag, würde ich fast sagen. Also der erste Tag waren 850 Höhenmeter, dann 1000, dann nochmal 1000 und dann hatten wir keinen Bock mehr, dann sind wir einfach nur gerade gefahren zum Ziel. Aber ich bin im großen Ritzel vorne im großen Blatt gefahren hoch. Also ich habe vorne 2 Blätter, ja. Man hat ja, ja ein kleines, wo, wenn man hochfährt, sollte man so weit es geht runterschalten aufs kleine und ich bin zum großen gefahren und deswegen war das so anstrengend und ich hatte morgens noch keinen Kaffee und wenn ich keinen Kaffee habe, dann raste ich aus, ich kann das nicht und naja, dann war ich etwas wütend, aber so der Großteil der Tour war super, es hat halt Spaß gemacht, weil es war wirklich so eine Gravel-Tour, ne, durch den Wald mit hoch, runter und so weiter, jetzt kaum normale Fahrradwege und das war mal anders, aber war schon cool.
Hast du das genau. vorher schon mal gemacht? Oder nur durch YouTube jetzt, wo du sagst, du hast mal Bock drauf, was Neues auszuprobieren?
Nee, also tatsächlich erst durch YouTube und auch erst seit diesem Jahr. Also ich würde sagen, dass meine komplette Outdoor-Karriere auf YouTube zu verfolgen ist. Also erst mit YouTube habe ich auch angefangen, in dieses Thema reinzugehen oder in dieses Outdoor-Thema Abenteuer zu erleben. Und seitdem entwickelt sich das eigentlich. Und das ganze Thema Bikepacking ist tatsächlich jetzt erst seit diesem Jahr. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 Touren gemacht. Ja, also meine erste Tour, dann war ich das erste Mal allein unterwegs und dann eben die Thüringer Waldtour und jetzt zuletzt war ich in Dänemark und habe da so eine Shelter-Tour gemacht, was ich sehr empfehlen kann übrigens für Leute, die vielleicht mit dem Thema Outdoor erstmal anfangen wollen, mal eine Nacht draußen schlafen wollen oder Feuer machen wollen. Also Dänemark ist so schön, also kann ich sehr empfehlen. Genau, das ist so das, was ich bis jetzt zum Thema Bikepacking zumindest gemacht habe, ja.
Damit man nochmal eine bunte Übersicht bekommt, wie vielfältig das auf Sabrinas Kanal ist, lese ich einfach nochmal kurz ein bisschen was vor, was man hier so in den Titelbildern oder Überschriften sieht. Also angefangen hat alles mit einem Hallo, hi, mein erstes Video vor 2 Jahren. Auch mal, dass die Leute eine Übersicht kriegen, wie viele Leute das sehen. Das sind 418.398 Leute, die das erste Video gesehen haben.
Ich muss ja dazu sagen, ich hatte ja vorher auch schon einen YouTube-Kanal mit einer Freundin, den wir aufgelöst haben. Und dadurch, glaube ich, hatte ich schon mal so eine gewisse Grund-Community, die dann halt einfach rübergewechselt ist. Aber das ist völlig krass, weil ich glaube, das ist fast, oder es ist sogar mein meistgeklicktes Video, das erste Video, was crazy ist. Ja.
4 Minuten 57 lang, wo du dich wahrscheinlich einfach kurz vorstellst. Und dann ging es auch sofort auf den Brocken, Schneewandern zum Brocken, der Heinrich-Heine-Weg im Harz. Mhm. Dann Harzer Hexenstieg, 110 Kilometer, Wandern in 3 Tagen, was auch sportlich ist, mit dem Rucksack, den du auch trägst. Mhm. Bin ich auch, glaube ich, 3-mal schon gelaufen, diesen Hexenstieg. Mit dem verbinde ich ziemlich viel, ja. Mit Felix 3-mal zusammengelaufen. Das war mit Felix meine allererste, eigentlich richtige Begegnung, muss man sagen. Wir haben uns getroffen, wir haben uns nur durchs Internet gekannt. Wir hatten beide einen YouTube-Kanal. Er war so, ja, wir haben uns gegenseitig immer mal geschrieben, einen Kommentar da gelassen und so weiter. Dann haben wir gesagt, komm, wir treffen uns, was wollen wir machen? Lass uns nochmal einen Hexenstieg laufen. Und dann sind wir wirklich das erste Mal, als wir uns gesehen haben, sofort den Hexenstieg gelaufen. Mit wahnsinnigem Equipment, ohne Inspiration von irgendjemandem, hatte ich einen Rucksack auf, der eine eigene Postleitzahl gebraucht hätte, mit einer Drohne drauf, und damit hättest du eine Pizza ausliefern können. Die war so riesig, mit 3 Akkus.
Oh ja, das kenn ich noch.
Diese Drohne allein war nochmal so groß wie der ganze Rucksack. So ein Riesenvieh, das gibt's heutzutage gar nicht mehr. Da gab's doch nicht diese kleinen
Klapp-Drohne.
Es war eine Unique.
Die Unique,
Q500 oder sowas hieß das Ding.
So ein schwarzes Riesending.
So ein schwarzes Monstrum, wirklich. Das hatte ich mit, ja. Und Riesenbergstiefel für so Gletscherwanderungen, die gefühlt bis zu meinem Knie gingen. Und also völlig overequipped. Und mit dem, der Rucksack, der war von meiner Mutter ausgeliehen. Ich hatte noch nicht meinen eigenen Wanderrucksack. Also bei mir kann man das auch auf meinem YouTube-Kanal auf jeden Fall bewundern, wie das so alles seiner Wege ging mit der Ausrüstung und mit dem ganzen Kram. Das ist ja lustig, dass bei dir auch der Hexenstieg so früh am Anfang kam. Also das ist schon ganz cool.
Aber das liegt auch daran, dass ich durch YouTube dazu inspiriert wurde. Also ich habe das Gefühl, das war eine Zeit lang mal so ein Ding, den irgendwie innerhalb von 48 Stunden, glaube ich, zu laufen, ne? Und ich dachte so, ja komm, Winter, stopfen wir einfach mal los mit diesem riesen Rucksack. Und es ist auch komplett nach hinten losgegangen. Also wir wollten dann eine Nacht draußen schlafen, hatten aber kein Tarp dabei. Dann hat es auf einmal angefangen zu schneien. Mir wurde immer kälter und immer kälter. Wir hatten dann die Hütte nicht gefunden. Es war auch ein Riesendrama. Wir sind dann letztendlich in der Pension gelandet, weil ich gesagt habe, Alter, ich schlafe ja jetzt hier nicht. Also es war auch eine Katastrophe. Wir haben das dann auch nicht bis zum Ende durchgezogen. Aber das ist halt, das liegt ja auch daran, dass genau da eben heute würde ich nicht mehr so loslaufen. Heute weiß ich, dass man, wenn man schon sowas Krasses macht, dann, also dass man im Schnee nicht die gleichen Kilometer schafft wie ohne Schnee und auch, dass man vielleicht sein Equipment ein bisschen leichter hält, wenn man schon sowas macht. Das sind halt so Sachen, aber es sind halt genau diese Erfahrungswerte. Also ich habe halt die Leute von Anfang an bei meinen Sachen mitgenommen und ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht auch so ein bisschen einfach dann aus meinen Fehlern lernt und das ein bisschen schlauer angeht. Aber der Harzer Hexenstieg ist tatsächlich mein Thema, was ich habe den bis jetzt nicht geschafft, ne? Also ich habe das bis jetzt nicht geschafft. Das zweite Mal war irgendwas anderes und ich sage ja immer, aufgegeben hast du erst, wenn du aufhörst, es zu versuchen. Also es ist noch so ein Thema, was irgendwann nochmal kommen wird, vielleicht sogar diesen Sommer, dass ich den nochmal mit leichtem Equipment im Sommer bei guten Temperaturen laufen werde. Und dann werde ich es hoffentlich schaffen. Also ja, das ist noch so ein...
Wie rum seid ihr denn gelaufen? Von wo nach wo?
Thale ist das eine, ne? Und
ja, Osterode das andere.
Also ich kenne ja beide Parkplätze.
Also Thale ist da, wo die Teufelsbrücke ist. Da geht es durch ein sehr krasses Tal, was so ein bisschen ist wie in der sächsischen Schweiz. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann seid ihr von Osterode los.
Ich glaube von Osterode. Ich kann mich gerade ehrlich gesagt nur an den Parkplatz und an den Anfang erinnern. Also
Osterode ist direkt ein Parkplatz fast daneben. Dann läuft man so noch so ein bisschen so sachte hoch durch so einen Ausläufer von Osterode und dann geht es so in den Wald rein.
Ja, genau, dann ist es Osterode gewesen. Da sind wir gelaufen. Ich glaube, das ist auch der schlauere Weg, oder? Der geht
langsamer
das hoch,
ist,
genau.
Aber das ist auch tatsächlich, also wir haben jedes Mal auch gedacht, dieser Hexenstieg, wir laufen den jetzt nochmal. Komm. Den kann man auch in 24 Stunden laufen. Wir ballern das Ding durch. Jetzt machen wir's. Und jedes Mal wieder haben wir gemerkt, der ist doch länger, als man denkt. Und doch echt auch anspruchsvoller, als man denkt. Mhm. Der Hexenstieg ist echt nicht ohne. Weil der auch gerade am Ende sich unsäglich zieht nochmal. Wenn man auch nicht mehr kann und sowieso sich vielleicht ein bisschen übernommen hat, weil man unbedingt dieses Ding schnell durchrushen wollte. Der Hexenstieg echt nicht zu unterschätzen.
Ja, vor allem. Ich vergleiche das ja mal mit so einem 100-Kilometer-Marsch. Also der Hexenstieg sind ja ungefähr 100 Kilometer. Und ich denke mir so, ja, manche laufen 100 Kilometer in 24 Stunden. Dann müsste so ein Hexenstieg in 48 Stunden ja möglich sein. Bist du schon mal...
Ich bin einmal 2019 oder so den 100-Kilometer-Marsch gelaufen. Hab den auch geschafft. Das war aber hier in Berlin, nicht im Harz. Das war alles flach, es war gutes Wetter, es waren Top-Bedingungen, es war vielleicht ein Ticken zu warm, aber es waren wirklich gute Bedingungen. Bis auf, dass ich auch da wieder zu viel Equipment mit hatte, was ich nicht gebraucht hätte. Also ich hatte Nahrung mit, die ich nicht gebraucht hätte, weil es da diese Zwischenstopps gibt. Ich hätte also eigentlich, ich würde eigentlich gern nochmal einlaufen, aber dann würde ich nur noch so einen Mini-Rucksack mitnehmen, wo so eine Flasche, also wo so ein, eigentlich nur noch Wasser mitnehmen und vielleicht zwei Riegel vorne reinstopfen und dann los. Und GoPro-Akkus und die GoPro, weil ich irgendwie gern wieder filmen würde. Ja. Das war damals total emotional. Ich dachte, mir brechen die Beine durch am Ende, wirklich. Also ich habe echt ein Tränchen vergossen. Da hat Marcel mich übrigens dann auch abgeholt, weil das so krank war. Ich bin mit Leuten losgelaufen, keiner war am Ende mehr da von denen, die waren irgendwo hinten, ich wusste nicht, wo die sind, man ist die ganze Nacht fast alleine da durch die Nacht gestiefelt, und du kannst dich ja nicht hinsetzen, du musst das ja in einer gewissen Zeit schaffen, du musst laufen, 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 wenn du zu lange sitzt, dann rostet irgendwie dein Körper, dann fängt alles an weh zu tun, du kannst also nur kurze Pausen machen, stopfst dir schnell was ganz Kleines zu essen rein, richtig Hunger hatte ich die meiste Zeit auch nicht, ein bisschen Musik hören, dann ist Musik aber auch irgendwann vorbei nach 2 Stunden und dann sind wieder, dann steht da ein Schild, dann denkst du, komm, jetzt habe ich die 30 Kilometer, dann steht da 22,5 und du denkst, du willst mich doch verarschen, ich war doch gerade bei 18, wie kann denn jetzt erst 22,5 sein? Und trotzdem war das irgendwie sehr, sehr geil mit so vielen anderen Menschen und das war wahrscheinlich auch die Motivation, anders als beim Hexenstieg, wo mir das dann ein bisschen schwerer fiel teilweise, mich zu motivieren zwischenzeitlich. Weil da sind so viele andere, die dann auch immer wieder, yo, 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 irgendwie was Cooles zurufen, irgendwie uns selber auch zu kämpfen haben. Meine Arbeitskollegen damals waren dabei. Man hat dann kurz versucht, bei WhatsApp zu schauen, wer ist noch dabei. Das hatte halt irgendwie was, diese Gemeinschaft mit über 1000 Leuten loszulaufen und versuchen, das irgendwie durchzuziehen. Und es galt ganz klar, das zu schaffen. Ich habe mir von Anfang an gesagt, wenn mein Bein bricht, dann bricht's. Ich laufe so lange, bis es bricht. Das ist nicht schlau, aber also, ich wollte es so mal. Du weißt, ich bin ja kaum noch in dein Auto reingekommen am Ende.
Ich wollte gerade sagen, ich musste ihn fast reintragen. Ja. Und dann war es so, dass er duschen, beziehungsweise er wollte baden und ich musste dabei bleiben, weil er Angst hatte, dass er in der Badewanne einschläft.
Ja, weil ich einfach kollabiere dann. Ja. Du musstest mich füttern.
Ich musste dich sogar füttern, stimmt, ja.
Ich konnte nicht mehr, es ging gar nichts mehr.
Ich habe mich nur gefragt, warum ich dafür nackt sein musste, aber okay.
Oh, hast du ihn dann nackig gebadet, oder was?
Ja, klar.
Das ist auch ein Bild, also.
Es gibt nichts, was ich noch nicht gesehen habe, also.
Ja, aber so ein 100 Kilometer Marsch ist, also ich habe den ja auch gelaufen und für mich war das, glaube ich, körperlich die krasseste Sache, die ich gemacht habe. Körperlich. Nicht mental würde ich sagen nicht, aber körperlich das krasseste, glaube ich. Weil das einfach so anstrengend ist und weil man sich dann einfach nicht mehr bewegen kann danach. Und es ist irgendwann, du läufst ja wirklich nur noch so mit 1 km/h oder so. Ne? Du machst ja wirklich nur noch so Baby-Steps. Und ich dachte mir die ganze Zeit, okay, so ein Step vor den nächsten und immer weiter laufen. Weil du läufst ja noch. Also es geht ja irgendwie noch. Es tut zwar komplett alles weh, aber du läufst noch. Und solange du halt noch laufen kannst, läufst du einfach weiter. Das war so die Motivation damals.
Ja. Ich guck noch mal weiter durch den Kanal durch. Was haben wir noch? Wir haben 6 Top-Zunder. Da hast du quasi erklärt, mit welchen Mitteln man am besten ein Feuer anbekommt.
Ich habe mir selber so ein Zunder-Kit gebaut. Also ich habe selber einfach geguckt, was gibt es so für Möglichkeiten. Wie gesagt, das ist ja für mich, war das auch der Anfang von allem, ne? Und ich habe mich selber erst damit alles auseinandergesetzt, was gibt es alles für Zunder und so weiter. Und da habe ich mir dann eins selber gebastelt, sozusagen. Und da habe ich die Leute dann mitgenommen, ja.
Okay, ja, cool. Auf jeden Fall ja auch eine Nischensache, die aber ist eine große Nische, würde ich sagen, gerade inzwischen durch die ganzen Seven vs. Wild Staffeln, wo wir vielleicht noch mal ganz kurz auch zwischendurch drauf zu sprechen kommen. Da hast du sicherlich schon viel auch mit anderen drüber gesprochen, aber dennoch kennen dich vielleicht einige dann auch dadurch, weil das ja doch ziemlich abging, die ganze Geschichte. Ich weiß noch, als ich damals mit Fritz und Felix auf dem Weg nach Istanbul war, war das, glaube ich. Da war gerade die erste Staffel in der Planung, meine ich. Und da war das doch nicht abzusehen, dass das so groß war. Wird unfassbar, was da draus geworden ist und wie viele Leute das gesehen haben, einschließlich meiner Mutter, die sich für sowas eigentlich wirklich nicht interessiert. Aber selbst die hat es geguckt und sich einen Brotteller gemacht und sich da hingesetzt und jedes Mal, wenn das wieder rauskam, da irgendwie Seven vs. Wild sich angeguckt. Und dann so gesagt, jo, wann machst du mal mit und was sind da die Updates? Und da hat sie mich auf dem Laufenden gehalten. Die hat das irgendwie schneller geguckt als ich. Wahnsinn.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße an die Heike, ja, auf jeden Fall. So, dann kommt mein eigener Wald. Ein Riesenthema. 178.000 Aufrufe. Da waren die Leute voll am Start und wollten wissen, was ist da jetzt los? Du hast dir also einen Wald gekauft oder gepachtet oder wie sieht das aus?
Gekauft, ja. Also das war so ein Zufall, dass ich das im Internet gesehen habe und eigentlich gar nicht vorhatte, mir einen Wald zu kaufen.
wie das eben so ist da.
Ja, genau.
Montag.
Richtig. Bin dann da aber hingefahren und war, also ich war komplett sofort verliebt. Kennt ihr das, wenn ihr dann irgendwo seid und so denkt, ja. Alter, da ja. sehe ich meine Zukunft.
Hatte
das
ich gestern Abend.
Mhm.
Hatte ich gestern Abend genauso.
Auf dem Wahnsinn. Feld.
Ja, auf dem Feld. Da, aber da war auch ein Hof. Ja, aber der Hof, da wohnten Leute und den kann ich ja nicht kaufen. Aber da, wir haben wie in Afrika in der Steppe da. Unfassbar. Also das war unfassbar da. Habe ich manchmal so Momente, ja. Man muss es fühlen. Definitiv.
Ja, genau. Und das habe ich definitiv gefühlt, wie ich da Weihnachten mit meiner Familie feiere in dieser abgeranzten Hütte und sowas. Ja, und dann habe ich mich irgendwie so ein bisschen schlau gemacht und war etwas unsicher, weil es ist ja auch nicht ganz günstig sowas. Aber habe ich dann dafür entschieden und war für mich bis heute auch, also ich habe es keine Sekunde bereut, war die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Alle
wie viel
zwei
Quadratmeter sind es?
Es ist knapp ein Hektar.
Oder Hektar?
Knapp also ein Hektar. Also ja, so groß ist es eigentlich gar nicht. Also letztens hatte ich jemanden da, der meinte, ist irgendwie kleiner als erwartet.
Also ein Hektar, was ist denn nochmal ein Hektar? Sind das 1000 mal 1000 Quadratmeter? Ja,
10.000 Quadratmeter.
10.000 Quadratmeter, ja, okay.
Da fällt mir was ein.
Ja.
Grundsätzlich ist da noch anderer Wald oder ist da nur dein Wald?
Nee, es ist ein Waldgebiet sozusagen, ja.
Okay. Wie weiß man, was jetzt deins ist und was jetzt vielleicht jemand anderes gehört? Hast du wirklich da irgendwie im Kopf, wo du sagst, ah ja, hier ist die Endzone oder, weil ich stelle mir so vor, wenn es jetzt irgendwo im Wald ist, woher weiß ich denn, was jetzt noch meins ist und was vielleicht von dem anderen ist oder so? Gibt es da irgendwas oder ist es einfach so?
Ja. Es gibt tatsächlich so, Flurstücke oder Liegenschaftskarten, das ist auch alles schon ein bisschen her, das Thema, wo man also einsehen kann, wie das Grundstück ist. Es gibt auch Grenzsteine auf dem Grundstück, die man allerdings nicht mehr wirklich finden kann. Aber es ist ungefähr eindeutig, weil der eine Nachbar links zu mir ist auch ein Privat, also so ein kleiner Käufer wie ich privat, weil normalerweise haben Waldbesitzer Massen an Wald. Also hier so ein Hektar, das ist ein Fliegenschiss sozusagen als Waldbesitzer, das ist nichts eigentlich. Wenn du Waldbesitzer bist, hast du meistens ganz, 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 ganz viel Wald. Genau, und das ist aber auch ein Privater, deswegen kennen wir da die Grenze ziemlich gut. Und zur anderen Seite, ja, ich habe da so Teiche und so ein Wald, also so eine Hütte, die dann auch hochgeht. Und genau, da sieht man dann auch die Grenze im Prinzip, weil dann da so ein Hügel oder so ein Berg ist.
Klingt auf jeden Fall sehr idyllisch, gerade wenn du sagst, da ist noch eine kleine Hütte. Und was, ein See? Naja.
Ja, so Teiche.
Teiche.
Genau.
Sind da Tiere drin?
Aktuell noch nicht. Also das sind ehemalige Fischteiche und vielleicht ist da auch mal der ein oder andere Fisch drin. Durch Zufall. Aber ich bin gerade dabei, mit der Stadt zu sprechen, dass die Teiche von, ja, sehr naturfern, also die Teiche sind nicht wirklich naturnah, und da einfach so ein paar Projekte umzusetzen, dass die Teiche oder dass man eben Naturschutz in diesem Wald betreiben kann und dass die Teiche naturnah werden. Ja, und das ist gerade ein großes Projekt, was bei mir so im Hintergrund läuft, wovon die Leute noch nicht so viel mitbekommen haben. Aber genau, wo man dann einfach, ja, ich glaube, das ist schon spannend für die Leute, dass sie dann immer gucken können, ey, was kann man denn machen, dass man dort neue Lebensräume schafft. Ich habe da zum Beispiel auch so ein Moorgebiet, so ein Erlenwald. Also der Wald ist super vielseitig. Es gibt, wie gesagt, so eine Moorlandschaft mit Erlen, das, was super selten ist. Es ist eher ein sandiger, nährstoffarmer Boden, was gut ist tatsächlich, weil wir haben in Deutschland viel zu wenig nährstoffarme Gebiete, also sandige Böden sozusagen. Genau, ich habe, wie gesagt, diese Teiche, die ja auch wieder zusätzlicher Lebensraum sind. Ich habe Höhen, ich habe da auch einen Dachsbau. Also das ist halt ein super vielseitiger.
Ein aktiver Dachsbau.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe da, am Anfang war der auf jeden Fall aktiv. Ich wollte schon immer meine Kamera vorhängen. Mittlerweile sehe ich aber keine Fußspuren mehr. Aber manchmal teilt sich auch der Dachs mit dem Fuchs zusammen, so ein Bau. Also ja, aber es war auf jeden Fall, also jetzt aktuell bin ich mir unsicher, aber es war auf jeden Fall mein aktiver Dachsbau. Der ist auch riesig. Also der geht auch echt mehrere Meter lang. Der ist bestimmt, keine Ahnung, 15 Meter breit oder so. Findet man in diesem Spektrum immer wieder Löcher. Genau.
Cool.
Ja, genau. Also es ist halt ein sehr schützenswerter Wald. Und gerade deshalb bin ich ja auch, es kam ja eigentlich durch eine Anzeige. Es rieselt ja in der Autoszene gerade Anzeigen. Und dadurch ist das überhaupt erst entstanden, dass die Stadt auf mich aufmerksam wurde und gesagt hat, ey, komm, wir lassen es bei einer Verwarnung, aber dafür machen wir ein bisschen Naturschutz bei dir. Und für mich ist es ja optimal. Also ich freue mich darüber. dass man da irgendwie was Sinnvolles damit machen kann.
Jetzt habe ich jetzt gerade, was war mit Anzeigen? Jetzt, weil du einen Wald hast oder weil du irgendwas gemacht hast, was du nicht darfst? Oder?
Richtig, ja, ich hab was gemacht, was ich nicht darf. Und zwar sind ja da diese Teiche und die schlammen zu mit der Zeit. Also, dass man eben, ja, dass dadurch, dass da eben von den Bäumen Blätter einfallen und auch von dem Fluss, also es ist ja wie so ein kleiner Fluss, wo das Wasser in den Teich reinfließt und das fließt dann sozusagen, die Oberfläche fließt dann immer weiter ab und unten sammelt sich dann sozusagen das Sediment, also der ganze Dreck, der sinkt dann ab zu Boden und sammelt sich dort. Genau, und ich habe dann diese Teiche abgelassen, also wollte die sauber machen und habe diesen ganzen Schlamm in einen Fluss gespült. Und dieser Fluss ist halt ein sehr nährstoffarmer Fluss, was wie gesagt sehr gut ist. Also das gibt es in Deutschland mittlerweile viel zu wenig und ist wichtig für Lebensräume, für Tiere. Und dadurch, dass ich aber diesen Schlamm, der ja sehr nährstoffreich ist, eben in diesen Fluss reingespült habe, wurden ein paar Lebensräume zerstört. Und deswegen habe ich eben eine Anzeige von irgendeinem Angler, der das Video gesehen hat, eine Anzeige bekommen, genau. Und mittlerweile, also daraufhin kam eben die untere Naturschutzbehörde auf mich zu und hat gesagt, hier, du hast da was gemacht, wir prüfen das jetzt, also die prüfen das ja dann erstmal einfach nur und haben halt gesagt, hier, ja, darfst du dich machen, Schaden ist jetzt aber nicht so groß, wir lassen es halt bei einer Verwarnung und dafür machen wir oder wandeln wir mit dir zusammen eben die Teiche einfach von naturfern in naturnah um. Genau, das ist jetzt gerade so das Projekt, was so im Hintergrund läuft. Da war ich auch gerade heute wieder im Wald und habe so ein paar Maßnahmen mit denen geplant, wie die man umsetzen kann, dass man diesen kleinen Bachlauf irgendwie mit Steinen auslegen kann und so weiter. Es ist ja auch alles eine Finanzierungsgeschichte. Bäume müssen gefällt werden. Eventuell werden die ganzen Teiche aufgelöst und zu einem Bach gemacht, weil es wieder mehr Lebensräume schafft und so weiter und so fort. Genau.
Wahnsinn.
Ja, man unterschätzt das, glaube ich. Kurz mal ganz kurz nebenbei erwähnt, du kannst da oben gerne noch mal kurz an deinem Regler ziehen, ein bisschen noch leiser. Ein
bisschen habe ich schon gemacht. Mach noch ein bisschen. Noch mehr, okay. So? Achso, nee, jetzt habe ich leiser gemacht.
So. Mach ruhig noch ein bisschen.
Noch weiter?
Ja, mach ruhig noch ein bisschen leiser.
Was, leiser?
Leiser, ja, leiser.
Ach so, ich bloß nicht lauter.
Nein. Gedreht. Okay. Leiser. War es jetzt gerade die ganze Zeit ein bisschen lauter noch?
Ja, ich habe lauter gedreht. Kein jetzt habe ich aber leiser gedreht.
Ja, das halten die Leute schon aus. Ist auch runter. Nicht extrem. Das ist ja der transparente Podcast, der transparenteste Podcast, den es wahrscheinlich gibt. Ist mir aber wichtig, dass wir sowas einfach auch mal hier im Podcast klären können. Andere hätten dafür eine Regie und einen Knopf auf dem Ohr wahrscheinlich. Wir machen das einfach hier live on stage. Also falls es ein bisschen übersteuert war gerade, alles gut, ist wie es ist.
Ich seh auch gerade, du hast mir sowohl bei WhatsApp geschrieben,
ja, als
auch
richtig, bei Discord. Ich hab richtig Dampf gemacht gerade.
Und jetzt weil ich immer weiter lauter gedreht habe, musstest du es jetzt einmal komplett erwähnen. Okay, verstehe. Ich hab euch vorgewarnt. Ich habe gesagt, ich bin Technik-Dulli.
Das macht also wirklich nichts. Also es verzeiht ja auch jeder, der hier zuhört, der wird das auf jeden Fall für nicht schlimm beziehen. Du kannst uns auch alternativ das Mikrofon ein Tickchen weiter wegstellen. Es ist ja auch jedes Mikrofon unterschiedlich. Wir haben jetzt ja ein anderes Mikrofon als du, wodurch deine Soundqualität sowieso auch ein bisschen anders klingt als jetzt unsere im Verhältnis. Mhm. Und dann klingt jede Stimme anders. Das ist alles halb so wild. Aber stell es auch nicht zu weit weg, sonst ist der Spagat jetzt von dem vorher zu dem jetzt zu wild. Wie auch immer, du hast deinen Wald. Wichtige Frage, die sich die Leute vielleicht gestellt haben. Hast du denn schon Weihnachten in der Hütte mit deiner Familie da gefeiert?
Nee, weil die Hütten noch zu runtergekommen sind. Ich muss die erst so ein bisschen erneuern, weil, also das ist, die stehen da seit 50 Jahren, 40, 50 Jahren oder so, wurden wahrscheinlich nie wirklich.
Also es ist Lost Place.
Ja, sozusagen. Ja, so ein bisschen.
Jetzt ist die Frage, ist da irgendein Schicksalsschlag passiert? Dann würde Paul mal kurz vorbeikommen und dann ein Video drehen.
Nee, ich glaube nicht. Das ist einfach, das war mal wirklich, also so ein über Generationen weitergetragen worden, dieses Waldgrundstück. Also der Opa hat dort mal eine Bienenzucht gehabt, Forellenteiche eben gehabt. Und der Sohn hat dann dieses Grundstück, weil er weggezogen ist, irgendwann verpachtet. Die Pächter haben sich eigentlich gar nicht gekümmert, warum er sich dann eben dazu entschieden hat, die zu verkaufen. Ich vermute auch, weil es halt jetzt dieses Naturschutz, also Natura 2000 Gebiet wurde vor 2-3 Jahren und man dadurch einfach auch nicht mehr ganz so viel dort machen darf, offiziell. Genau, also weil der halt so schützenswert und vielseitig ist, dieser Wald. Habe ich jetzt aber auch erst vor kurzem eben durch diese Anzeige alles erfahren. Also durch diese Anzeige, das finde ich ja immer so geil. Das ist eigentlich ja was Schlechtes. Aber dadurch erfahre ich so viel über meinen Wald, über die Natur, über Naturschutz, weil ich jetzt einfach Profis an die Hand bekomme, die mir das alles erklären. Und das finde ich halt immer so geil, wenn so aus was Schlechten, aus was Negativen irgendwie was Gutes wird. Mhm. Deswegen bedanke ich mich sogar für die Anzeige mittlerweile, ja.
Aber ja, genau. Reicht dann auch.
Reicht dann auch. Ja, man muss nicht noch eine Zeit. Ich habe bisher noch nichts Gutes durch eine Anzeige mitgenommen, glaube ich. Nee, wenig. Ich habe ja auch, ich bin der Anzeigenhauptmeister, aber immer Anzeigen kriegen wahrscheinlich. Nee, ich glaube, Fritz ist da auch weit vorne mit dabei. Aber durch die Lost Place-Geschichte ist es schon prädestiniert dafür, Anzeigen zu kriegen. Also voll. Da ist ein eigener Ordner mit da, mit sämtlichen Anzeigen aus den letzten Jahren. Gott sei Dank ist das weniger geworden, wirklich. Das hat teilweise richtig reingescheppert.
Ja, das stimmt. Was ich nochmal sagen muss, was auch trotzdem krass ist, dass auch durch so ein Thema jetzt wie mit deinem Wald, dass auch da wieder eine Anzeige kommen kann. Weißt du, also ich sag mal, bei Paul ist es ja immer so grauzonenmäßig, wo man denken könnte, ja gut, da ist es ja, sag ich mal, halt so. In Anführungszeichen naheliegend. Aber heutzutage ist es ja gefühlt bei, weiß ich nicht, also wenn jetzt irgendein, keine Ahnung, irgendjemand egal, ein Experiment macht, ist völlig egal, zack, kommt eine Anzeige reingefliegen, weil irgendeiner, manche vielleicht auch einfach nur Langeweile haben, keine Ahnung, aber das ist echt krass, war, dass man dann doch was, du hättest ja vorher auch nicht gedacht, dass du plötzlich Post nach Hause bekommst.
Du musst dir aber auch vorstellen, das ist ja das Ding auch mit dem Online-Zeigen, ne? Wenn du jetzt einen Wald hättest und das nicht online zeigen würdest, dann würde die Anzeige vielleicht später kommen oder auch gar nicht. Das ist ja mit dem Lost-Place-Ding auch so, genau. Aber dadurch, dass du ja darauf aufmerksam machst, vielleicht ohne es zu wissen, auch auf Fehler aufmerksam machst, die du tust, ist das natürlich prädestiniert dafür, Anzeigen zu kriegen, genauso wie es bei Fritz jetzt ja auch war, der dann ja irgendwie eine Anzeige bekommen hat dafür, dass er wieder irgendwo durch Schilf gefahren ist oder so und irgendwo ausgestiegen ist, wo er nicht hätte aussteigen dürfen, was auch immer. Alles schwierig, natürlich irgendwo auch berechtigt, dass Menschen sich da vielleicht sogar sinnvollerweise Gedanken drüber machen, aber natürlich super nervig, teilweise zumindest, vielleicht in deinem Fall jetzt ein bisschen ein Sonderfall, aber meistens natürlich mehr als nervig, wenn man dann da womöglich zu einer Vorladung muss und dann da sich erklären muss, was da schiefgelaufen ist und man will ja auch im Normalfall nichts Böses. Aber manche Dinge, Deutschland ist so ein Rechtsstaat, ne, du kannst ja gar nicht alles wissen, ne? Ja.
Eben, vor allem, ich finde halt auch irgendwie immer, wenn man, also man muss ja auch die Natur kennen und erleben, damit man sie schützen möchte, damit man überhaupt sieht, wie schön die Natur ist. Und wenn man dann aber eigentlich nichts darf und sich eigentlich gar nicht in der Natur aufhalten will, das ist doch Kacke.
Ja. Zumal ich denke, der Mensch viel mehr durch Industrie und so weiter kaputt macht als eine Einzelperson, die womöglich irgendwie mit einem Boot alleine paddelnd ohne Motor irgendwo mal kurz anhält oder wie auch immer. Selbst wenn man da übernachtet. Klar, wenn man jetzt offensichtlich in eine Höhle geht, wo Fledermäuse schlafen und so und dann da ein kleines Feuerchen anmacht, das muss jetzt vielleicht alles nicht sein. Aber das meiste macht man ja nicht mutwillig. Das ist in Deutschland wirklich so. Ich meine, Deutschland ist das Land, wo du an den See gehst und erstmal 40 Schilder lesen musst, wo draufsteht, was du alles nicht darfst, bis du dann feststellst, dass du eigentlich gar nichts darfst. Du darfst dann teilweise nicht baden, du darfst nicht kein offenes Feuer, nicht campen, nicht dies, nicht das. Du darfst irgendwie nicht in der Nase popeln, deine Kamera nicht ausholen. Alles verboten. Es ist einfach, Deutschland liebt Schilder und manchmal sind auch doppelt die Schilder noch da und alte Schilder überklebt mit neuen Schildern oder neue Paragraphen kamen dazu und es ist verrückt, es ist wirklich verrückt. Und dann gibt es andere Länder wie Schweden, wo du das Jedermannsrecht hast und du dann einfach Dinge tun darfst. Schweden natürlich, muss man ja auch sagen, aber auch wesentlich weniger dicht besiedelt ist wie Deutschland. Mhm. Deutschland hat schon auch, vielleicht noch anders als osteuropäische Länder, aber schon auch ein Müllproblem an vieler Ecke, ne? Wenn man so sieht, was die Leute immer alles abladen, zum Beispiel im Wald, das sieht man, glaube ich, in Skandinavien eher weniger, dass da Leute mit dem Anhänger irgendwie ihr Unrat abladen an der Straße. Gibt es bestimmt auch, aber irgendwie ist das so ein anderer Umgang da grundsätzlich schon mit der Natur, habe ich immer das Gefühl. Und dann wirklich halt, ne, viel weniger Einwohner auf viel größere Fläche, glaube ich, na, weiß ich gar nicht, hat Schweden eine größere Fläche? Aber auf jeden Fall hat Schweden weniger Einwohner und da ist so viel, wenn du da einmal gewesen bist, weißt du ja, wie es ist, ne? Mit so viel Wald und ab und an taucht mal so ein kleines Dörfchen aus, das siehst du dann vielleicht aber auch gar nicht, weil du erst noch so eine Schotterpiste in den Wald rein musst, bis dann mal dieses Dorf kommt und so. Und dann kommt dann ein See und naja. Aber cool, also das mit dem Wald ist wirklich was Spezielles. Da werden wir wahrscheinlich so auch nie wieder hier im Podcast drüber reden. Das ist halt doch eher selten, dass jemand einen Podcast hat, einen Wald hat, wollte ich sagen. Und dann vielleicht auch zusätzlich noch, man will das ja nie so pauschalisieren, aber ich sag's jetzt trotzdem einfach, auch als Frau vielleicht nicht so klischeehaft ist.
Stimmt.
Wie so ein typischer Mann mit Holzfällerhemd, der da sein Waldstück kauft und da irgendwie seine Hütten zimmert, ne? Und dadurch vielleicht auch nochmal ein Kanal, der für viele hier interessant ist, kann man ja auch mal Werbung machen für, weil es da definitiv natürlich, ich kenne ja auch die ganzen Outdoor-Leute, wesentlich weniger Frauen gibt, die da irgendwie auch ihr Ding machen und mal alleine zeigen, wie ist das draußen, die erste Nacht alleine zu verbringen? Wie ist das draußen im Wald zu schlafen? Solo-Overnight am Fluss sehe ich hier zum Beispiel gerade. Mhm. Talk übers Alleinsein. Alles Themen, die durchaus interessant sind, wo auch ich regelmäßig Anfragen bekomme. Ich will draußen pennen, du machst das so immer, wie geht das? Das sieht immer so einfach aus. Ich traue mich nicht mal irgendwie alleine im Dunkeln durch den Wald zu laufen. Wie soll ich das dann hinkriegen, da zu schlafen? Und dann noch als Frau kommt auch immer wieder die Frage, ist das gefährlich, ist das nicht gefährlich? Und ja, solche Themen scheinst du dort ja auch durchaus mal anzusprechen.
Ja, genau. Ich glaube halt, dass viele Frauen wirklich Lust haben auch auf dieses Outdoor und Abenteuer und mal draußen schlafen, aber sich auch irgendwo nicht trauen. Und ich glaube, dass ich da so ein bisschen in so eine, fast schon so eine Nische reingerutscht bin, weil als ich angefangen habe, gab es Survival Lily, die aber, glaube ich, gar nicht so viel deutschen Content macht. Also ich glaube, die macht englischen Content, ne? Mhm. Und Vanessa Blank. Also die beiden gab es. Ansonsten gab es eben keine Frau damals, die das macht. Und ich glaube, dass viele Frauen dann anfangen, ey, okay, da ist so ein Mädel, die macht es, und dass sie sich dann darüber identifizieren können. Und Frauen gehen ja auch Themen anders an. Also ich glaube, Frauen haben halt auch andere Gedankengänge. Ich habe zum Beispiel, ich sehe das halt bei den Männern immer so, immer krasser und ey, ich hatte das einmal, da war ich mit jemandem unterwegs und die gleiche Situation, wo ich dann irgendwie so ganz entspannt gesagt habe, ja, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, was es war, irgendwie so und so weit gelaufen. Und bei dem Mann war das mit, genau, das ging um das Rucksackgewicht. So, ich hatte dann irgendwie, ich dachte so, ja, vielleicht, ich habe so 16 Kilo. Am Ende hatte ich, glaube ich, 18 Kilo auf dem Rücken oder so. Und der Mann so, ich habe jetzt hier gerade 18 Kilo auf dem Rücken und so. Also Männer sind einfach ganz anders von den, wie sie Dinge empfinden, wie sie das dann wahrnehmen, als Frauen. Und deswegen finde ich das halt einfach, glaube ich, habe ich da auch so eine Nische erwischt, dass vielleicht auch die Männer so ein bisschen entspannter bei mir sein können auf dem Kanal. Und dass es nicht immer so dieses harte Mann sein muss. Versteht man, was ich meine? Ich bin mir nicht sicher.
Man versteht es, ja. Ich glaube, das war auch, fand ich persönlich auch sehr gut zu sehen bei Seven vs. Wild, dass man einfach die verschiedensten, wie macht das ein Mann, wie macht das eine Frau, die Herangehensweisen sind ja auch immer komplett anders, wie du schon sagst.
Häufig, ja.
Und ich glaube, das war bestimmt auch bei dir so, man wird natürlich, so doof es klingt, als Frau auch immer vielleicht belächelt und gesagt, naja, hier Outdoor, soll sie mal wieder, keine Ahnung, sich schminken. Ja,
die Männer machen das, ne?
Ja, genau, die Männer.
Das sind Klischee-Männer.
Genau, es sind immer so diese typischen, die sagen, ja, also eine Frau hat da nichts zu suchen, sondern, weiß ich nicht.
Ja.
Also ich glaube, auch sehr viele Vorurteile sind im Raum, die man dann vielleicht auch einfach zeigen kann und sich dann vielleicht auch selber nochmal als Motivation nehmen kann und zu sagen, guckt, es ist nicht so, wie ihr vielleicht in eurer kleinen Welt lebt, sondern auch Frauen sind genauso stark, wenn nicht sogar bei vielen Sachen sogar stärker.
Das gibt es tatsächlich auch eben, dass Männer, also ich glaube, das war gerade am Anfang, wo ich noch ganz frisch war und eigentlich wirklich keine Ahnung hatte, dass es dann immer so ein bisschen war, ja, hier, aber mach das doch so und so und mach das doch so. Und dass man da wirklich so ein bisschen belächelt wird für, habe ich schon auch das Gefühl, wobei ich auch glaube, dass es ein bisschen weniger geworden ist, weil ich jetzt einfach auch mehr Erfahrung habe und dann auch ein bisschen selbstbewusster irgendwie auftreten kann. Aber es ist schon so, dass man sich als Frau, glaube ich, noch mal so ein bisschen mehr durchsetzen muss, habe ich manchmal das Gefühl. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich nie, also ich bin da, also ich bin der Meinung, dass die Männer super tolle Männer sind und jetzt vielleicht liegt das an meiner tollen Community, aber ich kriege wenig negative Kommentare, wo es dann irgendwie darum geht, ja, du bist eine Frau und warum machst du das denn oder was machst du da für einen Quatsch? Also das sind wenig Kommentare, die auf mein Frausein wirklich zurückzuführen sind. Also ich habe, das keine Ahnung, ich kann das in meinen 2-3 Jahren vielleicht an einer Hand abzählen. Also es ist wirklich wenig. Auch so Themen wie Dickpics oder so. Alle denken immer, ich krieg voll viele Dickpics. Nie. Gar nicht. Nie. Ich glaube, ich hab 3 Dickpics in meinem Leben bekommen.
Und das war nicht von deiner Community.
Muss man sondern, dazu sagen.
sondern von Herbert und weiß ich nicht.
Die kommen aber auch immer dann, die verstecken sich da immer irgendwo.
So eine Leute hast du immer mit dabei.
Die hast du immer. Und da kann man ja auch lächelnd drüber hinwegsehen im Normalfall. Da gibt es natürlich andere Szenen wahrscheinlich, wo das wesentlich krasser ist. Ne? In der Gaming-Streaming-Szene und so weiter, wo vielleicht teilweise auch ein bisschen freizügiger gestreamt wird und so weiter. Oder auch nicht, aber allgemein solche Szenen, glaube ich, die sind dafür, da sind die Frauen. Ja, Fitness-Szene auch ganz krass, auf jeden Fall ganz viel anfälliger natürlich als jetzt die Outdoor-Szene. Aber auch da habe ich letztens in der Story gesehen, wollte ich kurz ansprechen, bei dir auf Instagram hast du kurz gesagt, jo, da gab es so Peaks im Video, nicht extrem, aber sie gab es, wo die wahrscheinlich eher die Männer ganz spezifisch zu gewissen Stellen geklickt haben, wo du gerade dich gefilmt mehr oder weniger, du warst auf Klo.
Ja.
Du warst pinkeln. Genau, und die Leute haben da explizit hin. Also es gibt Leute, die dann da irgendwie anscheinend sich das öfter angucken wollten oder so.
Aber mich würde jetzt mal interessieren, ob das bei euch nicht genauso ist. Wenn ihr irgendwie mal, weil ich vielleicht als Hintergrund für die Leute, die die Szene jetzt nicht kennen, ich war beim Bikepacken unterwegs und da hat man ja immer solche Bips an, die quasi wie nennt man das, die gehen über die Schultern. Also das, damit die eben oben halten, damit es nicht so reibt. Und die muss man sich, wenn man als Frau pinkeln geht, einfach komplett ausziehen. Also dazu musst du dein Oberteil ausziehen, um dann diese Hose auszuziehen. Das heißt,
ich habe sowas übrigens noch nie angehabt.
Ich habe sowas nie gehört.
Nee, ich trage sowas nicht. Genau aus diesem Grund, weil ich keinen Bock habe, das immer auszuziehen.
Und für was ist das? Ich weiß nicht mehr, was das überhaupt
ist. Das ist einfach, das ist so ein ganz knackiger Fahrradsportanzug, den du dir vorstellen kannst, wie kann man sich das vorstellen? Wie ein Bohrradanzug, weniger freizügig. Wie so ein Anzug, der so
Hosenträger hat.
Ja, es ist einfach wie so ein Strampelanzug, ein ganz enger Strampelanzug mit Hosenträgern.
Okay.
Den gibt's, ich weiß gar nicht, ob es den sogar auch mit Armen als Ausschnitt gibt, keine Ahnung, wahrscheinlich eher selten. Du hast oben Hosenträger, wie so ein Tanktop und unten hast du wie so eine kurze Leggings mit Polster drin.
Was macht das? Ach, okay, die Polster, gut.
Nein, das macht gar keinen Sinn. Beim Rennradsport, daher kommt das vor allem, Fahrradkleidung ist ja meistens sehr eng. Das hat ja den Grund, dass es vor allem auch aerodynamisch ist. Ne? Dass du, manche Rennradsportler sagen ja sogar, dass es Sinn macht, sich die Beine zu rasieren, um noch ein klein bisschen mehr Aerodynamik rauszuholen. Was natürlich wahrscheinlich eher Quatsch ist. Weiß ich nicht. Aber,
also so wie mehr PS bekommen, wenn man von Carglass sich so einen Tuning-Sticker hinten auf sein Auto klebt.
Ja, genau. So. Es ist aber, ne, wenn du mit der du hast halt einfach mit der Kleidung. Ja, klar. Und als Frau hast du dann natürlich da irgendwie engere Sachen an und du musst dich dann da halt auch noch auspellen, wenn du auf Klo musst. Genau, kannst du weiter erzählen.
Genau.
Sorry.
Und das ist ja der Unterschied. Also ich sag mal, wenn ein Typ halt oben ohne ist, ist es ja normal, aber wenn eine Frau oben ohne ihre Brüste zeigt, ist es halt, ist halt in der Gesellschaft, also ist halt, muss verdeckt werden, so. Und bei diesen Szenen ist halt die Watchtime so leicht erhöht. Es gibt auch noch andere Szenen, wo auch die Watchtime, die jetzt nicht auf ich gehe gerade pinkeln oder bin irgendwie nackt gerade, also es sind dann immer mal so, keine Ahnung, wenn man eine Detailaufnahme hat und die Leute dann nochmal gucken wollen oder so, da geht das auch hoch. Aber es war halt genau bei diesen Stellen halt schon sehr auffällig. Aber mich würde mal interessieren, ob das bei euch nicht genauso ist. Wenn ihr da irgendwie mal irgendwie baden geht und halb nackt seid oder so, ich weiß nicht, das sind doch so Szenen, wo man gerne auch mal einen zweiten Blick hinwirft meistens, oder? Also ich kenne das ja als Frau genauso. Ich glaube, mir wird es genauso gehen. Also ich würde jetzt nicht zurückgehen, wenn eine andere Frau jetzt pinkelt, aber ja.
Ich also du meinst, wenn jetzt ein Mann, also ich gucke mir was an, wenn ein Mann Bahn geht oder wenn eine Frau Bahn geht?
Ja, wenn jemand nackig ist und ein bisschen mehr Haut zeigt, das ist doch
das. Ja, das kann schon sein, dass man da noch mal ganz automatisch noch mal ein kleines Blickchen
extra Blick.
Genau. Nochmal einen kleinen Schweif.
Da wird die Zoom-Funktion mal richtig genutzt, sag ich mal.
Auf ein iPhone, stimmt, kannst du ja anzoomen. Ich muss sagen, ich kann mich jetzt in keinen Moment erinnern, wo ich das zuletzt hatte, aber durchaus wird das fast wahrscheinlich schon wie automatisch passieren. Klar, das ist einfach so. Es gibt doch auch diese Videos mit dieser Augen, mit diesem
Augenscanner,
ne? Wo man so gewisse Videos hat und dann wird gescannt, wo man hinguckt. Und es zieht natürlich in, ja, es ist einfach so. Das ist auch okay, denke ich. Das ist ja nicht unbedingt dann gleich, dass man da irgendwelche Fetischisten unter seiner Community hat.
Ja, oder Fantasien.
Einen
oder
Fetischisten
so.
Hat man immer in der Community. Ich würde auch sagen, dass man in der Lost Place-Szene durchaus den einen oder anderen Fetischisten da hat, in welcher Hinsicht auch immer. Da sind auch schon wirklich wahnsinnig interessante Menschen bei. Grüße gehen raus. Ich glaube aber, von denen hören wenig zu. Dieser Podcast hat gar nicht so viele Nischenmenschen, glaube ich, da.
Na, die Frage ist ja aber auch, was ist ein Fetisch? Also, das ist ja noch die nächste
kann
Frage.
Alles,
wo
das
geht
kann
ein
alles
Fetisch
sein.
Los?
Boah, ich finde, bei mir geht ein Fetisch sehr, sehr früh los. Ich bin da nicht so streng, was ein Fetisch angeht. Wenn du sagst, dass du, ich finde immer bei speziellen Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du isst jeden Morgen ein Vollkornbrot mit zwei ganzen Bananen drauf. Und das liebst du richtig. Du brauchst morgen zwei ganze Bananen und noch ein kleiner Spritzer süßen bayerischen Senf obendrauf, dann ist das schon Fetisch. Das ist schon ein spezieller Fetisch, okay, für was sehr Spezielles, finde ich. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass du ein sexuelles Bedürfnis hast, dich an Lokomotiven zu reiben. Das wäre dann ja ein richtiger Fetisch, der, glaube ich, auch einen Namen hat. Weiß jetzt nicht, wie das heißt. Objektophil, ich weiß nicht, ob es so heißt. Aber das gibt es ja zum Beispiel auch. Für mich kann das auch was viel Einfacheres sein.
Ja, sehe ich tatsächlich genauso, ja. Aber ich glaube, dann haben auch viel mehr Leute einen Fetisch, als man so denkt.
Ja, safe, auf jeden Fall. Da habe ich bestimmt auch einen, wenn man so mal genau sich betrachtet. Meistens
Welchen
sieht man
denn?
Das ja auch gar nicht so
die
genau
Nudel.
Von sich selber. Die Nudel, ja, aber die ist nicht außergewöhnlich genug. Obwohl eine Gurke in eine warme Nudel beizufügen schon auch außergewöhnlich ist für den einen oder anderen, glaube ich. Aber das ist ja eher dem geschuldet, dass das auf den Fahrradtouren besser zu transportieren war mit der Gurke.
Aber ich glaube trotzdem, jetzt nochmal zu dem Fetisch, dass die meisten Leute trotzdem unter einem Fetisch eher was Sexuelles sehen. Würde ich jetzt einfach mal pauschal sagen. Das ist ja, wenn man sagt Fetisch, würde jeder irgendwie an, keine Ahnung, Lack und Leder, Schmerzen, Füße, was
ich nicht, komischerweise.
Also ich glaube, das ist so in
der Mehrheit. Die meisten auch, ja. Ich würde auch sagen, die meisten schon. Ich bin da irgendwie entspannter. Ich denke da nicht an Lack und Leder bei Fetisch. Dann denke ich sogar eher an Lokomotiven-Freunde. Also im anderen Sinne. Ne? So. Da gibt es doch dieses Video von dieser einen Frau, die so gerne diese Lokomotive da mochte. Kennt ihr das nicht?
Ich kenne es nur mit den Flugzeugen.
Ja, mit den Flugzeugteilen. Das gibt's auch, klar. Ist ja auch alles halb so wild. Da gibt ja auch ganz extreme Fetische. Da müsste man sich dann schon eher fragen, ob das in Ordnung ist.
Solange keiner verletzt wird und jeder das so mag,
völlig
alles
in Ordnung.
Alles gut. Also da will man auch keinen shamen.
Ich glaube, es ist auch mit dieser Watchtime so, das ist jetzt ein bisschen zu spezifisch, glaube ich, auch für die Leute, die hier zuhören. Aber man kann ja auch, wenn man das Video sieht, sehen, wo die Leute hingeklickt haben. Teilweise zumindest. Ich weiß nicht, ab welchem Punkt das geht und ob das überall geht, aber es gibt gewisse Browser, wo das geht. Wenn du auf dem PC bist oder am Handy, ich weiß gerade nicht wo, dann siehst du teilweise so eine Welle, wie so eine Soundspur, wo du dann siehst, wo die Leute raufgeklickt haben. Und das, ich würde natürlich auch eher mal gucken, warum haben jetzt alle da raufgeklickt und auch dahin klicken. Und dann wird dieser Bogen natürlich größer, ne? Weil die Leute da nochmal eher dann gucken, ja, warum haben alle jetzt da hingeklickt? Ich will ja auch wissen, was da los ist. Vielleicht ist das auch ein Grund.
Stimmt.
Wir gehen noch mal zu Ende durch deinen Kanal durch, weil ich finde das irgendwie ganz spannend für die Leute, dass die sehen, was du so gemacht hast, um einen besseren Eindruck zu kriegen. Übrigens, wir nehmen eine Stunde auf, nur mal so als kleine Info. Ne? Jetzt schon eine Stunde.
Und gefühlt die Gastfolgen haben wir 10%.
Ja, es ist, die Gastfolgen vergehen immer wie im Flug. Es ist unfassbar. Sabrina denkt sich gerade, Alter, wollte ich mich verarschen? Ich habe gar keinen Bock jetzt. Ich habe das Gefühl, sie sind erst fünf, ich sitze hier seit 6 Stunden. Muss ja raus.
Nein, das ist schön mit euch hier. Ich bin gerne mit euch hier.
Das ist gut. Das freut uns. Doch, macht Spaß, auf jeden Fall. Jetzt aber hier nochmal weiter im Text. Es ist hier zum Beispiel die 10 Tage durch die Wüste, Abenteuer Sahara. Da kann ich mich entsinnen, dass ich da auch fast reingestolpert wäre.
Ja, da hätten wir uns eigentlich persönlich kennengelernt, aber irgendwie hat dein Körper nicht so mitgemacht, ne?
Nee, ich hatte echt brutalstens Magen-Darm, aber auf eine andere Liga, so hatte ich es noch nie in meinem Leben. Ich musste mehrfach eine Infusion kriegen, weil ich habe, glaube ich, 3 Tage fast durchgekotzt. Und Durchfall gleichzeitig gehabt. Also da war was los auf der Toilette. Also wirklich, da war wirklich was los. Noch nie erlebt so. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich dann noch wusste, woher das gekommen sein kann. Ich glaube, ich hatte irgendwie eine Vermutung. Aber ich weiß es gerade gar nicht mehr, woher das gekommen
irgendwas,
sein könnte.
Irgendwas Lebensmittelmäßiges.
Ja, irgendwas war das aber auch
war nicht typisches. So ein Joghurt? Oder
ja, es war irgendwie Ghana Joghurt oder so, aber das ist eigentlich eher untypisch, dass das daher kommt. Aber klar, kann natürlich trotzdem sein. Irgendwas war es. Es sollte wohl nicht sein. Ich glaube immer auch so ein bisschen an Schicksal. Es war vielleicht nicht der richtige Moment für mich für diese Tour. Ich habe das dann auch ganz bewusst, auch relativ frühzeitig für mich eigentlich schon entschieden, dass wenn es mir jetzt so schlecht geht und der Anschein da ist, dass das, es sollte nicht sein. Zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht ja, aber zu dem Zeitpunkt hat mich alles wirklich behindert, das zu tun. Vorher sind auch noch 1-2 Sachen schiefgegangen, die mit dem Packen zu tun hatten, wo mir dann was gefehlt hat, das kam dann nicht mehr an und so weiter. Und irgendwie war das schon so der erste Hinweis, da hätte ich natürlich gesagt, ja okay, dann mache ich das ohne das, was da noch ankommen soll. Aber dann kam halt Magen-Darm, soll es nicht sein. Aber du warst da, wie war die Wüste? War das ein unvergessliches Erlebnis, was du nie wieder wiederholen würdest? Oder war das, was du sagst, doch Wüste, komm, da sehe ich mich nochmal dieses Jahr?
Also es war absolut geil und ich würde auch definitiv nochmal in die Wüste, ob ich es jetzt nochmal genau so machen würde, ist einfach, also da sehe ich dann nicht so den Sinn dahinter, weil ich habe es ja schon erlebt, ich weiß ja jetzt, wie es ist.
Klar.
Also wenn, dann würde ich das irgendwie an einem anderen Setting machen, aber absolut, also steiniger als erwartet. Ich habe mir eine Wüste immer mit Sand vorgestellt und da, wo wir jetzt waren in der Ecke, war wirklich viel Stein, viel Geröll. Also man ist die ganze Zeit nicht gerade gelaufen, sondern irgendwie die ganze Zeit umgeknickt oder wenn man gute Schuhe anhatte, dann nicht so, aber man musste die ganze Zeit über so kleine Steine und so laufen. Aber es war absolut geil. Eine der geilsten Sachen, die ich je gemacht habe.
Also man muss ja auch dazu sagen, du warst ja auch, für die Leute, die das Video nicht gesehen haben, du warst ja auch nicht alleine dort, sondern es waren ja verschiedenste Leute eingeladen, wa? Wie viele Leute wart ihr insgesamt?
Oh, ich glaube, insgesamt mit Guides und so weiter, weiß ich nicht, so an die 20 oder so vielleicht.
Oh, okay,
also wir hatten, glaube ich, 5 Guides, 10 Creator, dann nonoch, 8 Creator dann, glaube ich, 2 Wandermut-Jungs, ja, vielleicht eher 15 oder so. Mhm. Genau. Wir sind aber nicht auch immer zusammengelaufen, also die Guides waren auch mal vorne, dann hatten wir noch irgendwie, keine Ahnung, wie viele Kamele, 15 Kamele oder so, die da mitgelaufen sind und das Wasser getragen haben und die haben dann einmal so ein Zelt aufgebaut und so. Genau, also es war so ein, von Wandermut eben so eine Reise, wo sie gesagt haben, ey, wir nehmen mal ein paar Creator mit. Genau, und da haben wir dann alle zusammen das erlebt. Ja.
Gab es da irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, boah, also eigentlich kann ich nicht mehr oder will ich nicht mehr? Oder war es eigentlich immer so, dass du sagtest, ja, ist zwar anstrengend, aber ist alles noch im Rahmen?
Also es ging voll klar, muss ich sagen. Also dieses Ankommen abends, da war ich schon echt immer froh, weil dadurch, dass man die ganze Zeit über dieses Geröll gelaufen ist und das ja auch sehr heiß war und man ja auch viel Gepäck hatte, hat mich das schon körperlich gefordert, muss ich sagen. Also abends war ich schon froh. Aber es hat mich auf jeden Fall gelehrt, dass egal wie fertig du abends bist und wie sehr dir morgens deine Knochen weiter tun, steh einfach auf und geh einfach los, weil es geht. Also du läufst dich ein, dein Körper wird warm und es geht und du kannst es 10 Tage am Stück machen und trotzdem einfach weiterlaufen. Genau, das hat es mich so ein bisschen gelehrt. Also, dass ich wirklich dachte, es geht nicht mehr, hatte ich, glaube ich, gar nicht. Ja, der letzte Tag, komischerweise, da durften wir dann das Gepäck, weil dann das Wasser leer war, durften wir das Gepäck auf die Kamele geben. Da bin ich dann sozusagen völlig freigelaufen. Das habe ich sofort ausgenutzt und gesagt habe, Alter, einen Tag mal ohne Rucksack durch die Wüste laufen, so richtig frei, habe ich voll genossen. Aber komischerweise war das der schlimmste Tag von allen. Also da ging es mir dann schon so ein bisschen Kreislaufprobleme und so. Aber wie gesagt, dann waren wir ja auch da. Genau, von daher, ja, also so richtig richtig krass herausfordernd, körperlich war das nicht. Also da war, im Vergleich zum 100-Kilometer-Marsch zum Beispiel, war das ein Klacks eigentlich.
Mhm. Obwohl man ja eigentlich gedacht hätte, gerade Sahara, wenn es da so, weiß ich nicht, 45 Grad oder so sind, das ballert dann schon richtig. Also.
Ja, vor allem, also wir sind auch, das ging alles ein bisschen spät los, wir sind halt zu einer Zeit gegangen, ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich PJ auch noch irgendwie daran, zu einer Zeit losgefahren, wo halt Sandstürme da sind, was im Sommer ist. Normalerweise läuft Wandermut auch nicht im Sommer los. Also es war noch mal heißer als erwartet und es war gerade so die Grenze, dass die Guides gesagt haben, okay, wir machen es noch, man kann es noch machen, aber wir hatten auch das Risiko, dass dann die Brunnen ausgetrocknet sind zum Beispiel.
Ja.
Aber es gibt ja diese Tourbahn, ich weiß, diese Tschechs, die man sich auf den Kopf setzt. Und wir haben dann irgendwann einfach gemerkt, Alter, wir machen die einfach nass und setzen uns die auf den Kopf. Und das war so geil, weil es runtergekühlt hat. Das ist ja so ein bisschen wie Schweiß, ne? Wenn du nass bist, dann kühlt es dich runter. Also es war einfach richtig geil. Genau, also es geht schon, es ging.
Sehr, sehr gutes Event, sagst du.
Ja, voll, sehr.
Da kann ich mal anspoilern, aber man kann es noch nicht, es ist noch nicht in ganz trockenen Tüchern, aber es wird noch mal eine Fahrradtour in diesem Jahr mit Felix geben, auf jeden Fall. Alle Wege führen nach. Warum ich das jetzt in Kombination mit der Wüste sage, fragt sich der eine oder andere. Mehr möchte ich noch gar nicht sagen. Aber es wird höchstwahrscheinlich noch mal eine sehr, sehr, sehr lange Radtour geben. Die längste bisher, über 3000 Kilometer. Zerstörungstour Richtung Wüste. Ja, soweit kann man das schon mal sagen. Weil höchstwahrscheinlich. Also wir haben so grob einen Zeitraum festgelegt schon. Mitten im Hochsommer. Wirklich mitten im Hochsommer. Hochsommeriger geht's nicht. Ja. Es wird also
wichtig
brutal.
Richtig.
Ja. ich glaube, das wird auf einer anderen Art noch mal ekelhaft. Aber wir werden uns... Ja, doch, wird, glaube ich, auch.
Hört sich auch, also ich kann es mir jetzt ja natürlich schon so ein bisschen denken. Ich weiß ja auch, wo man so mit dem Fahrrad langfahren kann, gerade wenn du sagst Wüste. Hört sich richtig geil an, aber es wird, ich sag's euch, ihr werdet richtig abgefuckt sein. Ich glaube, das wird richtig, richtig hart, vor allem, weil es so heiß sein wird, wenn ihr das im Sommer macht. Alter
Alles,
Vater.
Alles, was man dadurch
fährt,
und dann ist 3000 heiß und es ist die ganze Zeit heiß. Und man muss jeden Tag circa, also 150 Kilometer am Tag, werden, denke ich mal, wieder so grob geplant, damit wir in einer gewissen Zeit durchkommen, die wir uns vorgenommen haben. Also wir haben tatsächlich auch nicht viel mehr Zeit. Wir haben einen Zeitraum, wo wir diese lange Zeit haben. Brauchst ja schon fast einen Monat dafür. Und ja, es muss. Ich werde noch einmal mit Felix darüber sprechen, ob wir das mit der Hitze aushalten, fahrradfahrmäßig, jeden Tag Hitze. Also wir haben, wenn ich mich daran erinnere, als wir nach Istanbul gefahren sind, hatten wir auch zwei Tage, die brutal heiß waren. Und da haben wir fast Halluzinationen beim Fahren gekriegt. Also da waren auch an die 40 Grad und dann ballerst du da trotzdem deine 150 Kilometer. Du musst andauernd Wasser kaufen. Dann gibt es teilweise nichts, wo du Wasser kaufen kannst. Du drehst dann durch irgendwann. Also wirklich, da gibt es eine lustige Szene im Video, wo Felix wirklich so einen Schock Riegel gegessen hat, der klebt dann überall in den Zähnen und dann fängt er so an zu lachen und dann lachen alle und das ist so Wahnsinn. Übelst abgefahren, wirklich wie in so einem Fiebertraum. Und dann haben wir ja auch immer noch so Entdeckungen gemacht, wie diesen echten menschlichen Totenschädel in einer Sandkuhle und so weiter. Das war alles so, wo du irgendwann dachtest, boah, wenn das jetzt noch so weitergeht, dann kriege ich hier noch eine Psychose. Es ist so alles so komisch gerade. Es ist so heiß, es ist surreal, es passieren komische Sachen, wir fahren so viel. Aber bisher ist immer alles gut gegangen. Ich habe die einzige
Man muss
Sorge.
Ganz kurz dazu sagen, bitte, bitte nicht wieder was mit Hunden. Weil ich weiß nicht, Sabrina, ob du es
mitbekommen hattest.
Nee,
die Richtung ist ohne Hund.
Ja, okay. Weil bei der Istanbul-Tour, wo der meinte, gerade ja, das mit diesen Skeletten und sowas, da ist ja auch gefühlt die Todesgeschichte passiert.
Ja,
wo ihr Todesangst hattet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja, ich hab das gesehen.
Mit den türkischen Hütehunden. Und das werde ich nicht vergessen. Ich war gerade auf einer Hochzeit und ich kriege von Paul nur so SOS, ruf bitte die Polizei an. Wir sind hier und hier, wir müssen raus. Oh Gott. Wir haben Angst. Werde ich nie vergessen. Also,
wir haben einfach niemanden erreichen können.
Nicht mal über den internationalen Notruf. Du musst dir vorstellen, ich war gerade auf einer Hochzeit, wir waren gerade irgendwie ein bisschen tanzend. Ich krieg so diese Nachricht und denk mir so, ach du Scheiße. Du musst was machen, Digga. Los, du musst die Polizei anrufen, du musst das machen, dieses. Und ich dachte so, was ist denn mit dir los? Warte mal, was? Ja, hier, die Hunde sind da und was ich was. Und nur ganz leise so Sprachnachrichten und.
Ja, ich habe geflüstert. Hast du diese Nachricht eigentlich noch? Die müsste doch da sein.
Hatte ich da mit dem Handy müssen eigentlich.
Ja, wann das, war das muss noch da
ja, sein. Ja, muss noch. Müsste noch sein. Aber das war wirklich geisteskrank.
Also, oder weiß man ja auch, in dem Moment ist man erstmal auch überfordert, oder? Ich weiß nicht, was mache ich jetzt, Alter? Die sind da irgendwo im Ausland.
Ich war überfordert. Einer war ich von überfordert, andererum hatte ich Angst um die Jungs. Ja. Weil wenn dein bester Freund auf einmal Todesangst hat, denkst du natürlich auch so, ach du Scheiße, was muss ich machen? Müssen wir jetzt nach Istanbul fliegen? Keine Ahnung. Also es war so, boah. Ja. Und dann ist ja die Sache, was soll ich jetzt hier aus Deutschland machen? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil wenn du die deutsche Polizei anrufst, dann lachen die dich aus und sagen, naja, was sollen wir denn da machen? Rufen sie Türkei an. Mhm. Die Türkei wissen natürlich wieder nicht, also die sprechen natürlich kein Deutsch. Das heißt, wenn du Glück hast, hast man Englisch irgendwo dran, aber normal sprechen die ja Türkisch. Also wirklich, also Gott sei Dank ist es ja dann nochmal gut gegangen mit einer Polizeieskorte von den sehr, sehr netten türkischen Polizisten. Muss man ja sagen, dass sie euch da bis zu dem nächsten Ort noch geleitet haben mit Blaulicht. Ja, ja.
Aber das war jetzt nicht nächster Ort im Sinne von 5 Minuten fahren, sondern eine Stunde, 2 Stunden durch die Nacht nochmal gefahren, nachdem wir keine Sekunde geschlafen haben und das alles war. Und dann kamen immer noch wieder Hunde aus der Ecke, aus dem Gebüsch gesprungen. Und also, ja, naja.
Also ja, Fahrradtouren sind nicht ohne. Sehr krass. Deswegen bitte keine Hunde.
Wird die Polizei das damals eigentlich aufgenommen? Also haben die auch gesagt, ey, super gefährlich oder ihr müsst ja aufpassen, oder da ist schon mal was passiert, oder haben die das voll entspannt aufgenommen?
Weil voll entspannt. Kennen? Voll entspannt. Die kamen zwar mit einem Jagdgewehr oder Schrotgewehr dahin, als sie uns dann endlich gefunden haben. Also die uns zu finden war ja fast unmöglich. Wir waren ja zwischen Felsen, nicht am Weg, nicht zu sehen. Wir konnten kein Licht machen, wir konnten nicht aus dem Zelt raus. Die Koordinaten haben nicht hingehauen.
Ich habe die Nachricht gefunden. 4. Juni 2022 um 1 Uhr.
Hast du diese Sprachnotiz jetzt da?
Ich hab die Sprachnotiz.
Kannst du die mal jetzt, so laut es geht, einfach mal abspielen?
Ich hoffe, da ist
vielleicht nix. Hört man was.
Ja, ich versuche mal.
Oh, doch, man hört vielleicht was, Digga. Nee, du kannst sie nicht abspielen. Nee,
stimmt, kann ich nicht.
Du kannst sie aus einem gewissen Grund, den wir jetzt hier nicht sagen können, nicht abspielen.
Nee, weil du was Passwortmäßiges gesagt hast. Deswegen kann ich. Nee, hast du recht. Weil ich musste mich wo einloggen.
Verdammt, das wäre schön. Wir müssen das schneiden.
Also ich kann mal ganz kurz. Ich kann ja nur mal ganz kurz, ich habe dann geantwortet drauf. Wie gesagt, es war 1:15. Nee,
pass auf, wir machen es so. Wir machen jetzt, die Leute hören jetzt einmal geschnitten diese Nachricht. So, und jetzt haben sie die gehört und sind höchst schockiert wahrscheinlich davon.
Aber warte mal, kannst du nicht die Tonaufnahme dann die Stelle dann rausschneiden in dem Moment, im Nachhinein? Dann können wir das nämlich jetzt mithören.
Ach so. Ja, das könnten wir tun.
Ich habe jetzt mir aufgeschrieben, 1:10.
Ja, wir können es so machen, aber ich will es jetzt hören. Ja, mach sie jetzt an und ich schneide und später diese Ton. Dann schneide ich das von gerade raus.
Genau.
Nicht mehr, werden wir sehen.
Okay,
dann machen wir los. Ich bin so aufgeregt. Das habe ich ja seitdem nicht mehr gehört.
Okay, ich hoffe, das geht. Ich mach mal an, ja?
Ich hoffe, man hört was.
Jo, moin, Digga. Hast du gestern angerufen? Habe ich gar nicht gesehen.
Hä? Nee, das war's gar nicht.
Hä? Das ist ja wirklich.
Das war wirklich kritisch.
Hä? Nein, warte mal ganz kurz. Hä? Das ist so krank.
Das habe ich niemals gesagt.
Nee, jetzt hast du es. Ach, Moment, warte. Ja, das hat sich ein bisschen.
Weil ich lieg doch da nicht im Zelt, so.
Ja, aber nee, das war aber der Tag noch. Und es steht bei mir 1:21 da, aber nein, es ist
7:22.
Warte mal, das ist krank gerade, schreibst du. Wir haben Todesangst, habe gerade gezittert wie sonst was. Warte mal. Habe ich hier eine Sprachmemo?
Ah, da ist gar keine.
Nee, ich kann es nur vorlesen.
Ich habe mit dir telefoniert, glaube ich, nämlich.
Ja.
Ach, okay.
Mensch, jetzt hast du hier die Pferdescheu gemacht.
Aber ich kann es ja trotzdem vorlesen.
Nee, das ist nicht das Gleiche. Ich wollte jetzt meine Stimme hören. Ich wollte jetzt einmal diesen Moment. Aber sieht man auch im Video. Passt schon. Passt schon. Ist alles halb so wild. Ich wollte ja eigentlich nur kurz erzählen, dass wir Richtung Wüste fahren. Und da kann man ja auf der Karte sehen, wenn man Richtung Wüste fährt. Man kann natürlich in verschiedene Richtungen Richtung Wüste fahren. Aber wenn man die Kilometerzahl dazu hört, dann bleibt einem eigentlich nur ein Ziel übrig. Und da muss man sehr viele Höhenmeter fahren. Ich glaube, es sind an die 30.000 Meter nach oben und irgendwie 20 nach unten oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also brutal viel Höhenmeter. Und das gefällt mir nicht so sehr, wenn ich daran denke, muss ich ehrlich sagen. Weil 150 Kilometer hinkriegen plus die Höhenmeter ist nicht so geil.
Das ist heftig.
Ja. Das, also ich meine, es zwingt uns auch keiner, die 150 Kilometer natürlich zu schaffen. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber dann muss man am nächsten Tag 170 fahren. Und wir ausgleichen natürlich. Wir sind da echt so rigoros. Ich weiß auch gar nicht, warum. Das war schon von Anfang an so, auch auf dem Weg nach Rom. Da haben wir zwar noch weniger Kilometer gemacht, aber es musste trotzdem immer geballert werden, den ganzen Tag lang. Entspannungsfahrt ging einfach nicht.
Ja, und das Schlimme war ja auch bei euch, dass ihr den Rückflug ja schon gebucht habt. Ja. Das heißt, ihr wart immer gezwungen, dort an dem Endpunkt zu sein, ob ihr wollt oder nicht.
Ja, das war ganz schlimm nach Tallinn, ne? Da hatten wir ja nur 11 Tage Zeit. Da musste es los, weil ich hatte nur Urlaub in diesem Zeitraum. Da war ich ja noch nicht selbstständig, ne? Wo wir zu einem Thema kommen, was die Leute interessiert es bestimmt, weil das ist auch eine Sache, die kriege ich immer wieder. Bist du denn überhaupt selbstständig? Wie kriegst du das mit der Zeit hin und so weiter? Die Leute wollen sicherlich auch noch mal wissen, die dich jetzt nicht kennen und dich gerade erst kennengelernt haben, quasi, bist du selbstständig? Seit wann und wie ist das so?
Und was hast du vielleicht davor gemacht? Ist vielleicht auch interessant.
Also ich bin mittlerweile selbstständig seit Oktober letzten Jahres und es ist geil. Also aber es ist, der Vorteil überwiegt. Man kann sich seine Zeit komplett frei einteilen. Ich habe endlich Zeit und Ruhe, meine Abenteuer zu planen, coolen Content zu machen, alles vorzubereiten, alles nachzubereiten, das auch in Ruhe zu schneiden. Das habe ich ansonsten immer neben der Arbeit gemacht. Aber man merkt natürlich auch, 24/7, es dreht sich eigentlich den ganzen Tag alles ums, nicht Business im Sinne von Geld verdienen, sondern alles um meinen YouTube-Kanal oder um Instagram oder alles, was man eben so auf Social Media macht. Also es gibt eigentlich keine Sekunde, wo man nicht daran denkt. Und wenn man natürlich auch damit Geld verdient, dann wächst auch irgendwo der Druck. Also wenn dann die Zahlen gut sind, dann ist immer alles schön. Aber wenn dann Zahlen auch mal vielleicht nicht so schön sind, dann kommt man doch schon schneller mal ins Schwitzen. Oder wenn man nicht weiß, ey, die nächsten Monate, da habe ich jetzt schon ein paar Placements zum Beispiel, wo man dann vielleicht sagt, okay, das sichert mir eben das Geld. Also ich glaube, es ist mal ganz gut. Ich habe tatsächlich, bis ich selbstständig war, alles, was ich so verdient habe, zur Seite gelegt. Also deswegen bin ich ich brauche da immer so eine Sicherheit. Ich bin, was Geld angeht, so ein Sicherheitsmensch. Deswegen habe ich mir einen guten Puffer angelegt. Deswegen konnte ich super entspannt auch in die Selbstständigkeit reingehen. Also das ist so ein finanzieller Puffer. Aber ja, wie gesagt, also der Druck ist schon höher, würde ich sagen. Aber es ist, ich würde jederzeit mich immer wieder dafür entscheiden. Genau. Und was habe ich vorher gemacht? Ich habe eine Ausbildung Bürokauffrau, habe Wirtschaftspsychologie studiert, habe dann 5 Jahre in der Zeitarbeitsbude gearbeitet, was nicht unbedingt immer geil war, aber sehr lehrreich auf jeden Fall. Also da bin ich so wirklich, also da habe ich so viel über mich, über die Arbeit gelernt, wie man gewisse Dinge umsetzt, so generell im Business, auch um eben so eine Selbstständigkeit überhaupt voranzutreiben. Weil Selbstständigkeit hört sich immer so toll an, aber das bedeutet ganz viel Steuer und Rücklagen bilden und irgendwelche Versicherungen und ein Gewerbe anmelden und was weiß ich. Es gibt ja so viele Themen, mit denen man sich dann da auf einmal auseinandersetzen muss. Und das habe ich eben alles in diesem Job sehr gut auch teilweise gelernt, auch in meinem Studium. Und bin dann nach Seven vs. Wild in Teilzeit gegangen. Also das war eigentlich so das, was ich von Seven vs. Wild auch mitgenommen habe, zu sagen, ey, Vollzeit, das alles, ich kann das einfach nicht mehr. Es war einfach, wusste nicht mehr, wo vorne und hinten war, habe alles vernachlässigt und mich vor allem. Und nach der Sahara-Tour habe ich dann entschieden, eben meinen Job zu kündigen. Also von Teilzeit, also von 20 Stunden eben in die volle Selbstständigkeit zu gehen. Das war dann sozusagen das Learning aus der Sahara-Tour. Mhm. Ja, und jetzt seit Oktober letzten Jahres bin ich voll selbstständig, ja. Und das ist geil. Ich lieb's.
Ja.
Ja.
Ja, fühle ich, was du da sagst. Das ist, geht wahrscheinlich den meisten so. Obwohl natürlich jeder anders gestrickt ist und anders mit dem Druck umgeht, den man da hat, den man definitiv hat. Das kann keiner abstreiten. Es sei denn, man hat vielleicht nicht, wenn man das nur zum Spaß macht, weil man schon so viele Rücklagen gebildet hat, dass man eh nie wieder arbeiten muss, wo es ja auch durchaus viele sehr große YouTuber gibt, die so viele Millionen im Jahr verdienen, dass das einfach alles nicht mehr so ganz so wichtig ist. Aber ich glaube, selbst da ist dieser Druck da, weil irgendwie die so an den Zahlen festkleben. Ich glaube, das geht eh vielen Leuten so, die da in dieser Welt sind, auch schon lange in dieser Welt sind. Die kleben sehr, 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 sehr an den Statistiken und an den Zahlen. das kann einen auch kaputt machen, das Ganze, ne? Da muss man für geschaffen sein. Hattest du schon mal so einen Moment, wo du dachtest, boah, jetzt hätte ich doch gern mal wieder ein Angestelltenverhältnis, Alter. Ich will doch mal einmal jetzt wieder einfach nur mal an nichts denken können.
Also, ja, ich habe schon mal drüber nachgedacht. Aber eher, was meine Organisation angeht. Weil ich bin einfach ein super wuseliger Mensch, komplett unstrukturiert, chaotisch. Und manchmal wünsche ich mir einfach so einen Job, wo ich weiß, was ich zu tun habe, wo ich irgendwie morgens hinkomme, einfach Dienstag Vorschrift mache, Feierabend mache und nach Hause gehe. Einfach nicht aufgrund des Drucks oder so, sondern einfach der Struktur wegen. Weil man da irgendwie so dann seinen Raum hat, also ich hatte damals auch ein Einzelbüro, wo man eben arbeiten kann, wo man dann auch wirklich, also jetzt ist es so, mal arbeite ich aus dem Bett, mal arbeite ich aus dem Sofa, mal sitze ich am Schreibtisch, mal arbeite ich aus der Bahn raus, also irgendwie immer so von überall, also dieses Wuselige, das wünsche ich mir manchmal, das hatte ich halt in meinem alten Job auch, aber es wurde gebändigt sozusagen, dadurch, dass man eben von außen Regeln hatte, die ich jetzt nicht mehr habe, jetzt muss ich mich selber disziplinieren und beregeln. Und da kam es eher so von außen. Und das ist schon so ein Punkt, wo ich mir manchmal so denke, oh, das war halt einfacher. Aber dass ich irgendwie das angezweifelt habe oder so, niemanden, also gar nicht, hatte ich bis jetzt nicht. Nee.
Und vielleicht auch noch mal kurz eine Sache, wie habe ich mit Paul ja auch schon so oft geredet, dass es ist ja auch, wie du schon sagst, eigentlich 24 Stunden denkt man ja auch über den Kanal nach, über sich selber, was mache ich für ein Content, wie ist die Community drauf und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, also ich muss dazu sagen, ich bin ja nicht selbstständig, sondern ich bin ja ganz normal im Angestelltenverhältnis. Und da ist manchmal so, dass zum Beispiel auch Paul zu mir sagt, oder was ich auch merke, wenn ich meine ganz normalen 8 Stunden Arbeit fertig habe, dann ist für mich Feierabend. Weißt du, was ich meine? Und ich brauche mich nicht mehr um die Arbeit kümmern, denkt auch an die Arbeit nicht wirklich und habe dann einfach so frei, sage ich jetzt mal. Und das ist ja eigentlich gerade in der Creator-Szene, sage ich ja mal, ja, eigentlich nie der Fall, weil du bist immer am Plan, am Machen und Tun. Und gefühlt, muss ich sagen, als Außenstehender, ich kenne ja Paul schon so lange, dass ich ja noch weiß oder ihn kenne, als er noch ganz normal angestellt war. Das haben wir auch schon ganz oft im Podcast gesagt. Gefühlt hat Paul jetzt auch viel weniger Zeit und einen Kopf, weil er einfach immer am Schneiden ist. Er muss das machen, er muss dies machen, er muss, keine Ahnung, das noch drehen. Da waren manchmal diese ganz einfachen Sachen von früher vielleicht in manchen Situationen auch viel entspannter, beziehungsweise man hatte nicht so viele Probleme, wa? Das merke ich immer bei Paul wirklich sehr krass.
Also ich glaube, man muss schon Opfer bringen für so eine Selbstständigkeit. Also es ist nicht immer nur hi, 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 shi, 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 ich kann jetzt mal Zeit frei einteilen, das ist immer alles toll. Aber am Ende des Tages tut man ja auch, also irgendwie ist es ja total sinnstiftend jetzt für mich persönlich, vielleicht nicht für die große Welt, dass ich eine Sahara-Durchquerung mache, aber für mich selber ist es ja total sinnstiftend. Deswegen muss man, glaube ich, in so einer Selbstständigkeit das, was man tut, wirklich mögen, dass man das so durchziehen kann. Und dann ist es auch für mich wieder halb so wild, dass ich eben 24/7 irgendwie daran denke. Aber trotzdem ist es manchmal, dass ich merke, ich bin eben in so einem Zwiespalt, dass du einerseits eben mein Herzensprojekt, mein YouTube-Kanal ist, aber ich trotzdem ja auch irgendwie für meine Freunde, für meine Familie da sein möchte und das nicht vernachlässigen will. Und dann ist man mal in so einem Zwiespalt, dass ich jetzt zum Beispiel zum ersten Geburtstag von meinem Neffen nicht da sein kann, weil ich eine Tour mache und damit auch Geld verdiene. Aber das sind dann halt so, also das schmerzt mich. Ich finde das richtig scheiße, dass ich an dem Geburtstag nicht da sein kann. Aber da muss man dann immer so ein bisschen abwägen. Und das ist, glaube ich, so dieses, du musst es schon lieben, weil du musst auch Opfer bringen und du musst einfach lieben, was du tust, glaube ich, damit
ja, man muss da 100% dahinter stehen, wa? Und ich glaube, ja, das ist auch genau so ein Punkt. Ich weiß nicht, was vielleicht auch mal so eine Frage an dich noch ist, wie wichtig grundsätzlich, ich muss ja nicht beantworten, wenn du es nicht möchtest, aber wie wichtig ist für dich Geld im Leben?
Also wichtig, ja, also schon wichtig im Sinne von, es gibt mir Sicherheit, mein Leben zu leben und Geld gibt einem auch coole Benefits, aber mein Ziel ist es jetzt nicht, also klar, wenn ich reich bin, würde ich nicht nein sagen, wenn mir jemand 1 Million schenkt, aber mein Ziel ist es nicht, reich zu werden, sondern mein Ziel ist es, im Leben frei zu sein und das gibt mir Geld. Und wenn ich dann mir davon vielleicht, keine Ahnung, mir mal neue Ohrringe kaufen kann oder so, ist es schön, aber das ist nicht der, also das ist nicht der Grund, warum ich Geld verdiene. Der Grund ist, dass ich eben frei sein kann und dass es mir Sicherheit gibt. Mhm. Ja.
Und du einfach das machen kannst, auf was du eben Bock hast, wenn man es eben so nimmt.
Richtig.
Einfach.
Mhm. Genau, richtig.
Da kann ich vielleicht noch mal kurz was zu sagen, gerade speziell zu dem, da haben wir, glaube ich, im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Das ist ja auch immer ein recht langes und auch, ach, vielleicht haben wir noch gar nicht so oft drüber gesprochen. Bestimmt schon mal. Privat habe ich mit Marcel da schon viel drüber gesprochen. Über dieses Thema Geld, weil das ist was in meiner Welt definitiv auch, also es war sehr lange, ich bin aufgewachsen mit sehr wenig Geld. Ich erzähle das immer gerne, auch wenn ich da nicht lange gewohnt habe, aber das erste Jahr meines Lebens mit meinen Eltern hatten wir nicht mal einen Warmwasseranschluss. Da gibt es Bilder, wo ich in so einer Messingwanne draußen im Garten gebadet wurde und so. Das war ein sehr einfaches Hippie-Leben ohne großen Kram und so hat sich das eigentlich auch immer bei mir durchgezogen, dass ich so ein bisschen träumend auf andere geblickt habe in der Schule, die krasse Urlaube gemacht haben, die irgendwo hingeflogen sind. Ich habe, bis ich jugendlich war, nie ein Flugzeug von innen gesehen. Sowas gab es einfach nicht. Wir sind zum Zeltplatz gefahren. Das höchste der Gefühle war eine Ferienwohnung. Da ging es mir auch nicht schlecht mit. Aber ich habe immer geträumt davon, das alles auch mal zu haben. Ich hatte einen sehr reichen Freund. Die hatten eine Villa, die hatten so einen riesigen Schwimmteich, die hatten irgendwie alle zwei Jahre ein anderes Auto, verschiedene Autos, und der war immer da und da und dann auf Teneriffa und hier, und ich habe da immer von geträumt, das irgendwann zu haben. Und durch das am Anfang mit YouTube, also als ich mit YouTube angefangen habe, was ist denn das für ein Geräusch da draußen, da haben mehrere Hubschrauber unterwegs oder was? Wahnsinn. Naja, als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich damit keinen Cent verdient. Ich bin einer der damals gewesen, der sogar sich auch bewusst dafür entschieden hat, erstmal kein Geld damit zu verdienen, weil mir damals die Musik so wichtig war. YouTube war damals noch so, dass du einfach nehmen konntest an Musik, was du wolltest. Ich glaube, das ist teilweise Fair Use, nennt sich das, glaube ich. Das kannst du teilweise immer noch machen, dass du Musik von Künstlern nutzen darfst, aber die dann das Geld kriegen. Du kriegst dann so einen Copyright-Hinweis. Dein Video ist demonetarisiert, aber die dürfen trotzdem, du darfst es weiterhin haben, also öffentlich haben, aber die kriegen das Geld davon. Und ich habe mich damals bewusst dafür entschieden, komm, scheiß drauf, ich will kein Geld. Ich möchte einfach nur geile Musik haben. Ich wollte damals The Walking Dead Originalmusik da drin haben, weil ich das zu den Lost Places passend fand und so weiter. Ich hatte auch keine Ahnung und ich habe das dann einfach genutzt. Und da, somit habe ich, wenn ich mir jetzt das so angucke, man kann sich ja diesen Pfad immer noch angucken, wie viel Geld man vor so und so vielen Jahren verdient hat und wie viel mehr das dann wurde mit der Zeit. Und das wurde natürlich mehr und mehr und mehr. Ich weiß noch, als ich Marcel mal erzählt habe, dass ich die ersten 1000 Euro mit dem YouTube-Kanal verdient habe, was unfassbar war. 1000 Euro, und das war ja dann zusätzlich 1000 Euro zu meinem normalen Job, der im Übrigen sehr wenig Geld gebracht hat. Ich glaube, ich habe 1180 Euro netto verdient mit diesem Job. Ne? Also sehr wenig, so wenig, dass ich, als ich nach Berlin gezogen bin, am Ende des Monats, das erzähle ich auch immer gerne, mir dann so einen Sack Kartoffeln gekauft habe oder drei Pakete Nudeln und eine Flasche Ketchup, weil das Geld zusätzlich zu den Flixbus-Tickets, die ich mir dann sozusagen leisten konnte für die Touren, einfach für mehr nicht gereicht hat. Ich habe nur in Anführungszeichen halt eine normale Einzelhandelsausbildung gemacht. Ich habe einen Hauptschulabschluss. Ich habe nicht so dieses Business-Denken eigentlich in meinem Kopf nie gehabt. Und dann kam aber auf einmal der Erfolg mit YouTube so ein bisschen.
Man muss dazu sagen, ganz kurz, sagen wir auch immer wieder in dem Podcast, haben wir schon ganz oft gesagt, wer hat dir denn nochmal eine Lost Place Hose gekauft?
Ja, du, stimmt. Das ist auch sensationell. Eine 20-Euro-Hose oder 25, eine 24,99 Euro, glaube ich, hat die gekostet. War so eine etwas bessere schon dort, aber natürlich sind 25 Euro, klar, ist immer Auslegungssache, für mich jetzt heutzutage ist es jetzt nicht super viel für eine Hose. Ne? So muss man ehrlicherweise sagen.
Also du hast mir das in 2 Raten bezahlt, das weiß ich noch.
Ich konnte es damals nicht bezahlen. Ich hatte kein Geld für diese Hose. Ich brauchte aber eine neue Hose, weil meine war kaputt. Das hat und
3 Monate gedauert oder so.
Also. Ich habe das über Monate abbezahlt. Über Monate. Ich habe dir immer mal so 10 Euro gegeben. Weil mehr, ich hatte nicht mehr als diese 10 Euro. Worauf ich aber hinaus möchte bei dem Ganzen. Ne? Also ich habe immer mehr verdient mit dem YouTube-Kanal, teilweise wirklich auch echt Kooperationen, wo echt auch ordentlich Geld bei rumgekommen ist. Ist kein Geheimnis, dass man damit, auch wenn das gut läuft und man echt einige 100.000 Klicks da irgendwie zusammenkriegt, auch ordentlich Geld verdienen kann. Und das habe ich auch gemacht und verdiene auch sicherlich immer noch teilweise nicht schlecht. Aber ich denke immer wieder an diese Zeit zurück, wo du mir das Geld, das war so ungefähr diese Zeit, für diese Hose leihen musstest, wo ich dieses Flixbus-Ticket extra früh gebucht habe, damit es nicht zu teuer wurde, und ich mich dann auch darauf verlassen musste, diesen Bus wieder zurückzunehmen nach Berlin danach, weil ich halt dieses Ticket gebucht hatte, und hätte ich ein neues kaufen müssen dann für 30 Euro, das hätte ich nicht gehabt, das Geld. Ich hätte keine 30 Euro nochmal für ein Ticket gehabt. Diese Zeit hat mir tatsächlich ohne viel Geld eine gefühlt im Vergleich zu jetzt größere Freiheit vom Gefühl her gegeben, als das, was ich jetzt habe. Ich kann bis heute nicht so ganz erklären, warum das so ist, aber ich hatte damals keinen Führerschein, ich hatte kein Auto, natürlich kein krasses Campermobil, wie ich es heutzutage habe, mit Seilwinde und Höherlegung, sondern halt nur mein Fahrrad.
Foto-Equipment hattest du nur relativ simpel.
Outdoor-Equipment, alles super simpel. Kamera super simpel. Kein zusätzliches Mikrofon. Einfach nur so 2 kleine Puschel ans normale Mikrofon gemacht. Damit habe ich jahrelang gefilmt. Mit diesem komischen Halter. Du weißt schon, dieser Z-Grip oder wie dieses Ding hieß. So ein kleiner gebogener Halter, wo oben ein Licht dran war, unten die Kamera.
Hatte jeder.
Das war ein legendär. Ja, legendär das Ding. Ich hatte nicht mal ein Stativ. Und wenn ich ein Stativ gekauft hätte, hätte ich das einfache Hammer-Stativ, das habe ich mir da auch gekauft, für 20 Euro, was auch jeder kennt, gekauft, weil es für mehr nicht gereicht hat. Und wenn ich daran zurückdenke, wie ich wusste, wenn ich einkaufen will, kann ich nur das kaufen, was in meine Tasche passt oder in meinen einfachen Rucksack, der hinten gerissen war, weiß ich auch, lange war der gerissen. Da konnte ich nicht zu viel reintun, weil es sonst rausgefallen wäre aus diesem Riss. Ich konnte nur das mitnehmen, was ich halt mit dem Fahrrad konnte. Nun, ganz viele leben heute immer noch so. Und das ist auch irgendwie cool so, weiß ich nicht. Ich hatte immer diesen Traum, mal Geld zu verdienen und mir auch so zu reisen und all das zu machen. Und jetzt war ich ja in Taiwan in diesem Jahr und es war auch super geil. Und ich denke, gefühlt jeden Tag, ich möchte wieder zurück nach Taiwan, weil mir das echt wahnwitzig gut gefallen hat dort. Aber ich hatte auch ohne das eigentlich ein sehr gutes, zwar einfaches, aber gutes, abenteuerliches Leben. Und manchmal, diese Reise ist wichtig, auch bis hierhin gegangen zu sein und das so erlebt zu haben, auch das Geld mal gehabt zu haben und so weiter, zu lernen, damit umzugehen, mit Steuern, bla bla bla. Aber dieses Gefühl von damals hätte ich gern manchmal noch. Und das ist verschwunden mit der Zeit. Ja.
Obwohl, ganz kurz, genau dieses Gefühl kommt ganz oft wieder, wenn wir beide was machen.
Ja. Was Einfaches kurz machen.
Ja, es sind einfach nur so kleine Sachen. Auch wenn wir nur eine E-Roller-Tour machen, klingt für so viele Leute merkwürdig. Aber genau dann kommen diese Momente, die wir immer früher hatten. Das
sind immer die kleinen Momente, ja.
Wo es einfach völlig scheißegal ist, wie viele Abonnenten man hat, wie viele Klicks man hat, was man macht. Sondern es sind einfach diese Momente, die man dann zusammen hat, die uns dann irgendwie mehr im Kopf bleiben als ganz oft so riesengroße Sachen. So Touren oder weiß ich nicht. Ganz oft. Ich sag nur, letzte Podcast-Folge haben wir darüber geredet, wo wir einfach nur an der Ostsee waren, uns selber Spiele ausgedacht haben am Strand. Und aus so, wo jeder sagen würde, ist langweilig, keine Ahnung, für uns war das einfach was ganz Großes. Und ich glaube, das merke ich auch immer wieder, gerade für Sabrina auch nochmal. Paul ist jemand, ich kenne keinen, der so, nicht geizig, aber so ein Typ ist. Egal, wo wir sind, wir überlegen 100-mal gefühlt, ob wir es nehmen oder nicht, obwohl wir das vielleicht ohne Probleme kaufen könnten. Jetzt zum Beispiel bei Essen oder sowas, weißt du, wenn dann ist. Es ist manchmal vielleicht ein bisschen zu krass, wo man dann denkt, ey Digga, jetzt lass uns das einfach machen, egal. Aber wir überlegen 5-mal, ob wir das machen.
Ey, aber das muss man doch erklären, das klingt nämlich wie geizig sein. Aber es ist das Ding, auch gerade bei größeren Anschaffungen,
ja.
Ich überlege immer, braucht man das wirklich oder nicht? natürlich braucht man das meiste nicht und ich habe auch ganz viel, was man nicht braucht, aber die Überlegung ist, dass selbst bei solchen Kleinigkeiten da, brauche ich jetzt noch dieses Schokohörnchen oder brauche ich es nicht? Das ist aber absurd. Ich lebe immer noch in der Ausbildung teilweise da in der Hinsicht.
Ist so. Und das wollte ich gerade nochmal sagen, weil manchmal kommt es mir immer noch vor, als wenn du immer noch bei Klobeltrotter, da hat er vorher gearbeitet, als wenn du da immer noch arbeiten würdest und wir den Tag haben, wo wir zu Decathlon gehen, so kommt es mir ganz oft, wenn wir beide was machen, immer noch rüber. Und so bist du ja nicht nur bei mir, sondern so bist du ja bei allen Leuten.
Ja, krass. Aber ich glaube halt, wenn man solche Sachen macht für, also ohne Geld, dann geht es hauptsächlich um die Sache. Also dann ist es ja irgendwie auch total spannend, wie man sich dann durchschlägt. Und es geht halt um nichts, also nicht um Geld verdienen, nicht um deinen YouTube-Kanal, sondern es geht einzig und allein um die Sache, die du dann eben erleben kannst. Und so ist es vielleicht auch, wenn ihr dann zu zweit unterwegs seid. Gibt es keine Zahlen, oder keine Zuschauer, wo man sagt, ey, ich will das jetzt irgendwie, dass es auch ein gutes Storytelling hat oder dass es auch spannend genug ist, damit die Leute auch was zu gucken haben und so. Sondern es ist so eine intrinsische Motivation. Und alles, was man besitzt, kann man auch wieder verlieren. Und wenn du nichts besitzt, kannst du auch nichts verlieren. Weil ich glaube, das ist ein Problem bei vielen Reichen, dass die denken, ey, ich habe keinen Bock, oder die wollen nicht, dass der Reichtum wieder genommen wird. Aber wenn du eh nichts hast, kannst du nichts verlieren. Ja, vielleicht ist das auch noch so ein Punkt, der damit reinwirkt.
Es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich auch dachte, dass der bei mir nie eintrifft, weil ich immer weiß, ey, das sind immer das merke ich immer dann, wenn ich, das habe ich letztens auch irgendwo gesagt, ich weiß nicht, ob ich es in einer Story gesagt habe oder in einem Podcast oder in einem Video, gestern hatte ich wieder so einen unheimlich schönen Sonnenuntergang, der so einen gewissen Zauber hat, ich weiß es nicht. Und das gibt mir so ein Glücksgefühl, welches ich durch natürlich nichts, was materiell zu kaufen ist, keine Reise, kein gar nichts, kann mir dieses Gefühl geben, was ich gestern, ich bin eine halbe Stunde mit dem Fahrrad gefahren und war dann da bei diesem Sonnenuntergang, da war ich noch nie, irgendwie bin ich in diese Richtung nie gefahren und stand da und gedacht, Wahnsinn, das gibt's doch nicht. Und dann wird mir mal bewusst, eigentlich ist es scheißegal, wenn das Geld weg ist, ist es weg. Solange mich dieser Sonnenuntergang noch glücklich macht, brauche ich das am Ende alles gar nicht. Und dadurch stelle ich dann doch immer wieder fest, diese Sicherheit, die vermeintliche, die durch das Geld entsteht, die ist zwar im Kopf da, ja, und das Geld gibt einem ja auch eine gewisse Sicherheit, weil wenn ich natürlich gar kein Geld habe und irgendwie auf der Straße sitze, weiß ich nicht, ob mich auf Dauer der Sonnenuntergang immer noch glücklich macht. Das, was du gesagt hast, auf jeden Fall gerade mit dem, dass das Geld dann weniger wird. Bei mir zum Beispiel ist es gerade weniger geworden, kann ich ja so offen sagen, weil die Videos einfach gerade weniger gut laufen als vielleicht noch vor ein paar Monaten. Das ist ja immer mal wieder so, hast du sicherlich auch mal auf deinem Kanal, dass es mal gut läuft, mal nicht so gut. Und gerade läuft es erheblich weniger gut als vielleicht noch vor einem halben Jahr. Und das ist auch völlig okay so. Es läuft immer noch gut, aber es läuft ja weniger gut. Und dann denke ich auf einmal, what the fuck, ich gehe morgen pleite, das gibt's nicht, ich muss sofort was tun, was mache ich jetzt, guck die Zahlen ein, aktualisier nochmal, mach nochmal ein neues Thumbnail, was ist jetzt los hier, und dann erwische ich mich dabei, dass ich doch auch in dieser Welt gefangen bin, auf eine gewisse Art und Weise, und dann muss ich wieder zu so einem Sonnenuntergang fahren mit dem Fahrrad und dann geht's auch wieder, dann komme ich davon auch wieder los, aber der Haken.
Weil am Ende wollen wir alle irgendwie glücklich machen. Wir denken dann immer, dass das Geld macht einen dann glücklich. Aber wenn du etwas tust, was dich eigentlich glücklich macht, und das ist zum Beispiel solche Abenteuer, vielleicht abends Fahrrad fahren, dann so einen Sonnenuntergang zu sehen, das ist doch, dann hast du doch alles erreicht. Dann bist du doch glücklich. Und das hat nicht das Geld gemacht.
Es geht nicht mehr. Das ist der entscheidende Punkt auch, den die wenigsten wahrscheinlich in ihrem Leben je merken, und auch ich das ja nicht immer merke, aber irgendwann habe ich es mal gemerkt, Gott sei Dank, dass es, und das habe ich aber auch lange nicht gemerkt und bin dann immer, habe so gelebt in der Hoffnung, jetzt sage ich das, dass man denkt, nach diesem, jetzt bin ich glücklich, ich muss noch das und das und das tun, dann bin ich noch ein bisschen glücklicher.
Voll. Ja.
Aber es gibt auf Glücklichsein nichts, was danach kommt. Entweder du bist glücklich in dem Augenblick oder du bist es nicht. Es gibt aber nicht glücklich, glücklicher und noch glücklicher. Das ist ja auch dieses Phänomen. Ich finde, das ist immer ein gutes Beispiel mit dem Yachthafen in Monaco oder in Dubai, wo einer da ist und der ist so zufrieden mit seiner Yacht. Er hat sich gerade eine neue gekauft. Das ist natürlich ein materielles Beispiel, aber das passt immer irgendwie so gut. Der hat eine Yacht und die ist echt cool, die ist 46 Meter lang, der hat mehrere Schlafzimmer, ein schönes Wohnzimmer, Wahnsinn. Und dann am nächsten Morgen hat in der Nacht eine Yacht angelegt, die ist 104 Meter lang, die hat einen Hubschrauber vorne drauf und der guckt da hoch und denkt sich, das gibt's nicht. Und auf einmal vergisst er das und denkt, okay, ich bin nicht mehr glücklich. Ich muss jetzt was tun, damit ich glücklicher werde, als ich war und vor allem wieder glücklich werde. Ich muss noch mehr tun. Okay, und dann fängt er wieder an zu ackern und ackert sich völlig kaputt und kommt an und legt mit dieser Yacht da an und hat 116 Metern, parkt neben dem einen und sagt, ha, so, jetzt bin ich glücklich. Und dann kommt einer, noch eine größere Yacht. Und so geht es immer und immer weiter. Man will sich natürlich auch immer vergleichen. Man sieht so viel. Und heutzutage, das versuche ich auch immer den Leuten zu sagen, wenn irgendwie sagen, yo, ich will auch so leben wie du. Ich denke mir, ach, das du siehst immer so viel heutzutage. Das ist auch immer dieser Spagat. Ich möchte den Leuten ja nicht nur vorleben, wie geil das Leben ist als jemand, der so frei sein kann und finanziell irgendwie vielleicht besser aufgestellt ist als jemand, der 30 Stunden bei Globetrotter gearbeitet hat, so wie ich vorher mit 1180 Euro, womit du natürlich in Berlin kaum über die Runden kommen kannst mit den Mietpreisen. Und da alles immer schön aussieht und Dschungel und hier und da und geile Fahrradtour mit Sonnenuntergang und so, aber da gehört natürlich noch viel mehr dazu und irgendwie dieses, ach, ich versuch's irgendwie ab und an mal irgendwie mitzugeben, mit dieser Story gestern auch, dass das so das ist, der Sonnenuntergang ist es, das ist es, mehr brauch's nicht. Und dann aber wiederum am nächsten Tag kommt dann wieder eine Story mit dem dicken Auto. Ne? Das ist dann widerspricht sich auf irgendeine Art, auch die natürlich wieder ein ganz anderes Bild erzeugt. Wodurch ich auch immer mal wieder denke, jo, weg mit der Karre, ich darf den Leuten das gar nicht zeigen, dass hier so eine dicke Karre wichtig ist, um irgendwie geiles Camping zu machen. Übrigens Sabrina auf ihrem Kanal Video Mikrocamper. als kleiner Vergleich dazu, kannst auch in einem Kleinwagen pennen.
In einem Polo.
Ja. Wir haben schon in einer kleinen A-Klasse übernachtet.
Ja, zu zweit gekuschelt, ja, das stimmt. Übrigens, Heikos Polo, wir sind ja jahrelang mit einem Zweitürer-Polo auf Lost Place Tour gefahren, teilweise zu viert bis Belgien mit Gepäck. Wir haben es immer Poloch genannt, das Ding. Das war Heikos Poloch. Wir waren immer im Poloch unterwegs gewesen. Falls du noch einen Spitznamen für dein Auto brauchst, Heikos gibt es nicht mehr.
Dann ist es auf jeden Fall nicht Poloch.
Aber das ist ein legendärer Name. Kann man nicht anders sagen. Ich meine, es steht ja schon fast auf dem Auto. Musst du nur was anbringen. Gibt's
nur noch CH hinter.
Ja, gibt es bei uns hier im Polenmarkt, ne? Wie heißt der noch? Hohenwurzen? Da gibt es sicherlich noch so Zeichen, bringen wir dir gerne mit, das ist nicht so weit von hier. So Chromzeichen, die man noch anbringen kann. Neben dem Polo kann man noch die letzten Buchstaben machen. Aber würde ich mir vielleicht überlegen, ob man das da anbringt. Naja.
Eine kurze Sache, weil du meintest mit dem auch schlechte Sachen mal sagen oder sowas. Genau deswegen haben wir auch den Podcast, weil in diesem Podcast ist eigentlich für uns wirklich, wenn du dir, wie gesagt, 4 Jahre, in der Zeit ist so viel passiert, von Krankheiten, von Corona, von Umzügen, von Sachen, die nicht geklappt haben, die Leute ja sonst, wenn wir mal ehrlich sind, 99% aller Leute bei Instagram, Facebook, was es nicht alles gibt, zeigen immer nur die guten Sachen, ist ja auch klar. Aber die Sachen, die sonst immer passieren, die sind dann in diesem Podcast, sind wir schon sehr, sehr ehrlich. Und ich glaube, genau das ist auch das Erfolgsgeheimnis, was den Leuten so doll gefällt, dass wir einfach ehrlich und authentisch sind und einfach auch mal sagen, wie es ist.
Ja, was du hier halt auch gut kannst, ne? Weil die Leute es hier auch nicht so sehr erwarten. Wenn ich natürlich jetzt die ganze Zeit immer wieder meine Problemchen erzählen würde in den Videos, das willst du ja auch nicht. Du willst den Leuten ja auch nicht die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl mitgeben. Aber hier,
ich glaube,
passt es so gut rein, ne?
Genau, und das ist, glaube ich, auch sowas, was für dich dann gut tut, um einfach auch ehrlich mal zu sein, wie es auch sein kann. Weil, ich sag mal, in der Outdoor-Szene ist es ja noch ein bisschen weniger, aber in dieser typischen Mainstream-Szene, sagen wir es irgendwelche Twitch-Streamer und so, die zeigen natürlich immer nur dieses ganze, boah, weiß ich nicht, wir fahren hier mit G-Klassen rum, wir gehen jetzt teuer essen, wir machen jetzt Champagner trinken. Da geht es ja nur um Geld. Also da ist ja nichts anderes, als wer hat die teuerste Rolex, wer hat, keine Ahnung, das fetteste Penthouse.
Wie sind meine Einnahmen?
Wie sind deine Einnahmen? Ah, der hat mal wieder hier nur 70.000 Euro im Monat verdient. Ach, wie schlecht. Und das ist ja so, wo du dann, glaube ich, ich sag mal, gerade im Outdoor-Bereich oder im Lost-Place-Bereich, da geht es ja auch noch um dieses Hobby und um Natur und so weiter. Und das ist ja das Schöne auch, dass es ja eigentlich um die Sache geht, was ihr macht und nicht um
die Persönlichkeit. Ich glaube, bei den Outdoor-Leuten generell ist es einfach eine große Leidenschaft, die hinter dem Ganzen steckt. Also ich sag mal, wenn man jetzt sich jetzt, keine Ahnung, die ganzen großen YouTuber, da geht es um Entertainment, um Quatsch machen, die überlegen sich dann irgendwelche Themen, wie sie irgendwelche Challenges, keine Ahnung, was es da gibt, lösen. Und ich, die meisten Outdoor-Kanäle, würde ich sagen, sind schon aus so einer Leidenschaft entstanden.
Ja. Auf jeden Fall. Und vor allem auch wahrscheinlich aus dem, ich mach was und nehme die Kamera mal mit, ne? Und
genau,
nicht,
ja.
Ich konzipiere irgendwas und filme das dann für Content, damit ich
genau,
wieder was habe.
Ja.
Genau. Da erwische ich mich auch immer bei. Das war früher auch anders. Das sag ich, das, da rede ich auch gern mit Felix drüber, dass wir früher mehr das auch gemacht haben. Bei der ersten Fahrradtour sind wir definitiv Fahrrad gefahren und haben die Kamera mitgenommen. Klar, wir fahren immer noch Fahrrad und nehmen die Kamera mit, aber man denkt schon mehr an das Video danach als damals. Da haben wir überhaupt nicht an irgendein Video gedacht. Klar, wir filmen das, aber gucken wir mal, was bei rauskommt. Wird schon irgendwie. Thumbnail nicht gemacht, passt schon, kann man danach irgendwie rausschneiden. Ja. Drohne, ja, können wir hochmachen. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Wird schon alles schön werden. Bisschen was filmen, bisschen hier, bisschen da. GoPro vergessen anzumachen, naja, nicht so schlimm. Die schönen Momente einfangen, bisschen gutes Gefühl den Leuten mitgeben, da hat man bestimmt auch schon mal drin gedacht. Aber das ist natürlich alles mehr geworden. Aber das ist auch einfach so. Manche Dinge ändern sich einfach und entwickeln sich weiter. Und wenn ich mir die ersten Videos angucke, die sind natürlich auch also andere Konstruktionen noch als heutzutage. Und das ist auch ja, irgendwie cool, dass sich das da weiterentwickelt hat. Ich möchte mal kurz zwischendurch einen kleinen Hinweis geben, dass wir eine Stunde 45 bald aufnehmen. ja, dass das vielleicht auch nicht zu lang wird für die Leute, weil es ist ja hier nicht irgendwie so ein, das ist ja nicht hier so ein Hörbuch, ne, mit 40 Stunden Material, irgendwie hier die große Reise von Willy Wonka oder so. Ne?
das stimmt. Jetzt nochmal, ja, wie gesagt, es ist ja schon sehr, sehr lange, aber klar, das interessiert bestimmt auch sehr viele Leute. Wir können es ja kurz mal anschneiden, wo ich sag mal, die meisten Leute, die vielleicht nicht so mit diesem Outdoor zu tun haben, haben dich ja trotzdem eher aus Seven vs. Wild Staffel 2 kennengelernt, denke ich mal. Du kannst ja einmal erzählen, wie sich grundsätzlich vielleicht auch dein Leben nochmal geändert hat nach Seven vs. Wild, weil ich sag mal, die Reaktionen und die Reichweiten und so haben sich ja dadurch nochmal ordentlich geändert, denke ich mal. Und wie es auch generell natürlich für dich war, hast du bestimmt schon 10.000 Mal erzählt. Aber ist ja für die Leute vielleicht trotzdem interessant. Wie war es für dich? Gab es vielleicht danach, nach deinem Austritt, vielleicht auch ein bisschen Hate-Leute, die da gesagt haben, geht sie schon wieder raus früher oder keine Ahnung? Kannst du ja einfach mal so beschreiben, wie es die Zeit für dich war, weil ich denke mal, die war ja doch schon sehr krass.
Ja, genau. Also ich sag mal, Seven vs. Wild hat für mich damals, weil ich habe damals ganz frisch meinen Kanal gegründet, hatte irgendwie 4 Monate meinen eigenen Kanal. Wie gesagt, ich hatte vorher noch den anderen Kanal, aber den selber ganz alleine hatte ich da irgendwie ein paar Monate. Und dafür hat es natürlich krass was ins Rollen gebracht, was Reichweite angeht. Und ich wäre auch, bin ich mir ziemlich sicher, ohne Seven vs. Wild heute lange nicht da, wo ich heute bin. Also in der Hinsicht war es super positiv. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich danach in komplettes Loch gefallen ist, also mir ging es mental richtig scheiße danach und das hat auch lange gedauert, bis ich wirklich drüber hinweggekommen bin, weil ich völlig überfordert war. Also erstens hatte ich ja noch den Vollzeitjob, dann diese ganze Reichweite an sich, die Aufmerksamkeit, der Hate dann auch über Leute, die ich kritisiert habe, wo ich mich so unverstanden gefühlt hat und was mich so wütend gemacht hat, weil ich die Leute alle schütteln wollte und ohrfeigen wollte, dass ich so denke, Alter, versteht es doch, aber die Leute wollen es halt nicht, das juckt die nicht, die wollen halt einfach Entertainment und wenn du als diejenige abgestempelt bist, die irgendwie eher rausgegangen ist, dann wollen die Leute das auch einfach so sehen und mittlerweile muss ich sagen, ich habe sehr viel daraus gelernt, ich würde viele Situationen ganz anders handeln heutzutage und ich kann auch mittlerweile positiv daraus zurückdenken, das habe ich eine Zeit lang überhaupt nicht gekonnt, da hat es mir wirklich nur Kopfschmerzen bereitet, also ich war wirklich, wirklich in einem richtigen Selbstwertloch, also ich hatte danach gefühlt gar kein Selbstwertgefühl mehr und super große Selbstzweifel und so, weil halt ich einfach überfordert war und mit diesem ganzen Druck, der da auf mir gelastet hat, nicht umgehen konnte. Aber es war auch das beste Training überhaupt und seit, also ich muss sagen, Seven vs. Wild hat mich einfach abgehärtet. Und das ist geil. Also deswegen würde ich halt sagen, danke da auch dafür. Für jeden Hater, der irgendwie mich kritisiert hat oder der mich scheiße fand und mir und das da drunter geschrieben hat oder so. Und was man auch sagen muss, ich habe so viel positives Feedback auf der anderen Seite bekommen, was natürlich auch heute, damals konnte ich das nicht so sehen oder habe das dann auch immer nicht so geglaubt, wenn Leute mir positives Feedback gegeben haben. Heutzutage sehe ich das eben ein bisschen anders, weil ich mit einem anderen Blick drauf gucke und ja auch mit jetzt, weiß ich nicht, wie lange ist das her? Ein Jahr, zwei Jahre her? Zwei Jahre her ist, oder? Anderthalb?
September ja, 22, glaube ich, war es.
Ja, dann sind das jetzt, glaube ich, so anderthalb Jahre her, ne? Eben mit einem ganz anderen Blick drauf gucke und es halt einfach eine krasse Lebenserfahrung ist, die ich dadurch gewonnen habe. Ja, positiv gesehen, ja. Mhm.
Was war für dich das Schlimmste, so wie bei den meisten Kandidaten, die Einsamkeit? Oder was war für dich so, wo du sagst,
nee, das denken viele immer, dass es die Einsamkeit war. Aber ich hatte, ehrlich gesagt, die ersten paar Tage hatte ich Probleme mit der Einsamkeit. So die ersten ein, zwei, drei Tage. Und irgendwann war der Zustand einfach so also da hatte ich dann schon so lange diesen beschissenen Zustand, dass ich ihn schon komplett akzeptiert habe und es mir eigentlich schon egal war, weil ich so dachte, ja, okay, also ich war schon an diese Scheiße gewöhnt sozusagen. Also an diesen Scheißzustand war ich gewöhnt. Was für mich schlimm war, war das Körperliche irgendwann, weil ich durch das Klima von Tag 1, also ab Aussetzung, war ich körperlich komplett schwach. Ich weiß nicht, ich bin scheinbar mit dem Klima irgendwie nicht so zurechtgekommen, denn diese fehlenden Kalorien, heutzutage wissen wir auch, ich hätte ruhig ein bisschen Salzwasser trinken können, dass diese Mineralien dem Körper super gefehlt haben und dass man deswegen auch so down ist. Das habe ich damals aber nicht gewusst. Und das wurde von Tag zu Tag immer schlimmer, weil ich ja auch, ich habe ja in der gesamten Zeit, also ab Tag 4 habe ich, glaube ich, ein Stückchen von einer Kokosnuss gegessen, aber auch nicht so viel. Und dann, glaube ich, an Tag 5 oder so nochmal eine Kokosnuss, glaube ich. Genau. Und diese körperliche Schwäche, dass ich immer, dass mir die ganze Zeit schwarz vor Augen wurde und ich dadurch ja auch immer weniger machen konnte und mich immer mehr aufraffen musste, das war, glaube ich, so das Schlimmste und auch der Grund, warum ich dann halt raus bin. Also hauptsächlich die Flut, dass ich halt einfach dachte, dass mir da jetzt was passiert. Also ja, also dass mir körperlich was passiert, das war natürlich auch. Aber ich ehrlich gesagt, als ich rausgegangen bin, habe ich mir das nicht vorgeworfen. Es war für mich völlig okay zu sagen, ey, ich gehe jetzt raus und war auch fein mit meinem Warum. Erst diese Selbstzweifel sind erst im Nachhinein gekommen, weil Leute mir das eingeredet haben oder ich das Gefühl hatte, dass Leute mich halt dafür kritisieren. Aber eigentlich diese eigentlichen Selbstzweifel kamen nicht von mir, sondern kamen von außen. So, wurden mir so ein bisschen eingeredet, ja. Und das war natürlich dann im Nachhinein auch schlimm für mich. Mhm.
Gut, du hast natürlich auch nicht gedacht in dem Moment, dass so eine Riesenwelle auf dich zutrifft, war, muss man ja auch sagen, von den verschiedensten Sachen. Man denkt dann so, naja, ja, gut.
Aber da merkt viele. Man ja, aber da merkt man halt mal so diesen Unterschied, was äußerer Einfluss oder was andere Menschen mit einem halt machen können, ne? Dass ich eigentlich völlig fein war und aufgrund anderer Menschen mich so in so ein Loch, tiefes Loch katapultieren lassen habe, obwohl ich eigentlich völlig fein war. Also ja, krass. Vielleicht auch mal, also so Menschen, also man braucht einfach auch so eine gewisse, im Internet einfach auch so ein gewisses dickes Fell, dass das auch an einem abprallt und so ein gewisses Selbstwertgefühl. Aber das hatte ich halt damals noch nicht aufgebaut, weil woher auch? Ich habe ja gar keine Erfahrung in diesem Social-Media-Bereich gehabt irgendwie. Und da vielleicht auch einfach ab und zu mal so ein bisschen drüber nachdenken, was man mit seinen eigenen Worten bei anderen Menschen anrichten kann. Was für einen selber vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber auch sowas wie Körper kommentieren oder so. Selbst sowas wie, dein Körper sieht schön aus, was man ja als vermeintliches Kompliment sieht, aber es löst ja in dieser Person trotzdem irgendwie was aus. Und zwar, dass diese Person, so wie sie aussieht, schön ist. Aber wenn sie vielleicht mal nicht mehr so aussieht, ist sie vielleicht nicht mehr schön. Also es kann trotzdem ja was auslösen. Deswegen, keine Ahnung, ich finde, man muss immer so ein bisschen aufpassen, wie man mit anderen Leuten spricht. Und das ist halt im Internet, da sind die meisten Leute halt nicht so reflektiert, ne?
Naja, und die Leute lieben es auch, irgendwie Drama zu haben. Das merkt man ja bei allen Themen.
Voll.
Und steigern sich dann ran. Und wie du schon sagst, manche Leute kommen damit dann gar nicht klar und dann fallen die wie du jetzt irgendwie in ein Loch oder bei manchen Leuten ja sogar noch schlimmer. Haben wir ja schon ganz oft leider gesehen. Gerade so Hate-Sachen können ja sehr, sehr schlimm sein.
Ja.
Ja, also wie gesagt, da muss man sich immer vorstellen, man ist auch nur ein Mensch. Und ja, das ist natürlich immer so, schon krass auf jeden Fall. Aber grundsätzlich würdest du es nochmal machen, wo du sagst, okay, oder würdest du sagen, ja, hat gereicht und war schön, das mitzunehmen, aber...
Also genau so weiß ich nicht, ob ich es... Doch, ich würde es... ich weiß nicht, weil ich habe es ja, wie gesagt, jetzt schon einmal erlebt. Also die Herausforderungen sind dann ja keine neuen mehr. Ich weiß ja jetzt, was ich tun muss, um meine Situation besser zu machen. Aber grundsätzlich an sowas teilzunehmen, ja. Aber ich bin mittlerweile auch ein bisschen kritischer. Also ich sage jetzt nicht mehr... Früher war ich so, egal was, ich würde mitmachen. Mittlerweile würde ich schon so ein bisschen überlegen, was würde denn auf mich zukommen und erstmal gucken, ob ich da überhaupt Bock drauf hätte. Und nicht einfach direkt von vornherein schon zusagen. Sondern muss man auch Spaß irgendwie dann dran haben.
Ja, genau. Definitiv. Eine letzte Frage noch kurz dazu. Wie war es, den roten Knopf zu drücken? Wo denn, wenn du weißt, jetzt ist es vorbei.
Ja, wie gesagt, in dem Moment für mich eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich glaube aber auch, dass ich ein bisschen überkompensiert habe. Also ich saß dann ja da und habe gelacht. Also habe mich gefreut irgendwie, dass ich abgeholt wurde und habe auch irgendwie gar nicht mehr so richtig kommuniziert, was überhaupt der Grund ist, warum ich raus bin. Viele denken ja, weil mein Shelter zusammengebrochen ist. Genau, und für mich war es in dem Moment, ehrlich gesagt, völlig fein, weil ich wusste, okay, ich habe meinen Grund, ich weiß, warum ich rausgehe und ja, habe mir da jetzt nicht so Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Also, ja, für mich war das jetzt nicht so schlimm, weil es für mich okay war.
Ja, das ist ja vollkommen okay. Wenn du damit dann fein warst, dann drückt man das ja auch. Und dann, du warst ja auch nicht nur einen Tag da. Das muss man ja auch einfach fairerweise sagen. Also du hast ja wirklich trotzdem...
Jeder Tag, selbst wenn es nur einer wäre.
Ich wollte gerade sagen, also, und das ist immer das beste Beispiel, finde ich jetzt auch bei der Team Edition. Jeder hat gesagt, ob es Trimax zum Beispiel, Romatra oder auch die anderen, gerade was Papa Platte anging, alle haben sie ausgelacht und haben gesagt, nach einem Tag seid ihr raus. Was habt ihr gemacht? Die haben alle Tage geschafft. Also da sieht man mal wieder, man soll die Leute auch nicht verurteilen. Letztendlich ist jeder Tag, den man da schafft, einfach auch krass, muss man auch einfach fairerweise sagen.
Ja, und die Leute, die da überhaupt was urteilen, muss man ja aber auch dazu sagen, fairerweise, sind meistens die, die noch nie in ihrem Leben im Dunkeln durch den Wald gelaufen sind, geschweige denn darüber nachgedacht haben, wie es ist, alleine draußen zu übernachten, was wirklich eine Überwindung sein kann, auch für mich. Die Geräusche im Wald, wenn man sie nicht kennt, wenn so ein Reh bellt
und
so
weiter,
das ist eine andere Liga. Und jetzt stell dir vor, das alleine, vielleicht, also dann in dem Falle ohne Zelt und so weiter, ne? Einfach nur, du musst dir was bauen.
Und nicht in Deutschland, sondern in komplett woanders. Ja,
aber mach's mal nur in Deutschland, mach's mal alleine nur in irgendeinem, wenn du weißt, es ist ein sicherer Park, wo wahrscheinlich nicht mal, also wo kein Mensch ist, aber wo du weißt, da sind auch nicht viele komische Tiere, in Deutschland ja sowieso nicht, aber es ist dieses eine Geräusch, ein Fuchs oder ein Reh, wenn das bellt, das klingt einfach seltsam, das klingt irgendwie ein bisschen horrorfilmartig und wenn das dann näher kommt, dann raschelt's, deine Füße liegen vielleicht nicht in einem Sack, sondern irgendwie offen nach hinten raus, das sind ja alles so Sachen, dann malt sich der Kopf immer mehr und immer mehr aus und das ist dann Nacht 1 und die kann sehr, sehr lang sein, wenn du nicht schläfst. Und dann ist ja erst die erste Nacht geschafft. Und da sind ja nochmal ganz andere Herausforderungen, wie unter Umständen Schlangen, Gifttiere, was weiß ich, andere klimatische Bedingungen und so weiter. Das sind immer, und das ist ja nur ein Beispiel. Die Leute müssen allgemein, das ist im Internet ja ein Riesenproblem, wie schnell geurteilt wird, wie schnell aussortiert wird, wie schnell einfach gesagt wird, du bist gut, du bist schlecht, das ist gut, das ist schlecht. Dieses unsägliche Schwarz-Weiß-Denken und eine Meinung ist richtig und ein Mensch ist gut, der andere nicht. Das ist ein riesen Problem, mit dem natürlich irgendwie jeder, der da Sachen hochlädt, konfrontiert wird, der vielleicht auch wie kann man das sagen, Sachen hochlädt, die komisch sind oder irgendwie ein bisschen anders als, wenn jemand anders ist, sagen wir mal so.
Polarisiert, ja.
Wenn jemand irgendwie komisch redet, komisch aussieht, Dinge tut, die sonst keiner tut, du wirst fertig gemacht. Es wird passieren. Es wird auch nicht vielleicht passieren. Es wird passieren. Und das ist so krass. Mobbing ist größer
gerade,
als je zuvor.
Man muss dazu sagen, gerade so eine Plattform wie TikTok ist da präsentiert für. Da sind wirklich, die Kommentare sind wirklich geisteskrank, was manche Leute da wirklich schreiben.
Ja.
Bei YouTube wird es ja so wenigstens ein bisschen mehr gefiltert, aber auch da schlimm.
Instagram ist dann aber auch wieder wild, wenn du dir da, ne, TikTok, ja, ja. Instagram, diese ganze Real-Geschichte, das ist nochmal eine neue Welt, die da entstanden ist. Das schnelle Hypen von Dingen, jemand wird total schnell erfolgreich, auch Menschen, die komisch sind, werden total schnell erfolgreich, nur dadurch, dass sie gemobbt werden. Damals das Beispiel Tanzverbot, aber da hat sich das ja dann alles ein bisschen gewandelt, der ja nur durch Dislikes gelebt hat vor ein paar Jahren, und heutzutage sind es andere Leute, die dadurch leben, dass sie einfach seltsam sind und eigentlich nur fertig gemacht werden und verarscht werden und trotzdem weitermachen. So komische, skurrile Dinge. Nichtsdestotrotz sind wir da, und das Internet hat sicherlich auch seine guten Seiten. Und jetzt zum Ende des Podcasts. Wir müssen zum Ende kommen. Hilft alles nichts. Die Party wird jetzt von mir beendet. Licht geht aus. Ihr könnt draußen weiter tanzen. Noch vielleicht ein letzter Satz, ein wohlüberlegter Satz, ein längerer Satz, mehrere Sätze, wie auch immer. Sabrina, was willst du vielleicht den Menschen noch sagen?
Boah, darauf hättet ihr mich vorbereiten müssen.
Ja, hau spontan raus. Und wenn du nichts hast, dann hast du nichts. Macht auch überhaupt nichts.
Tut Dinge, die euch glücklich machen. Da muss jeder in sich selber reinhören, was ist es wirklich, was einen glücklich macht. Aber tut genau das und wartet nicht erst. Das kann auch manchmal einfach irgendwie, keine Ahnung, ein Spaziergang, irgendwie mal ein Saunagang sein, Essen, gekochtes Essen, Dinner mit dem Partner oder was auch immer sein, so Kleinigkeiten. Tut es einfach, was euch glücklich macht, und das jeden Tag eine Kleinigkeit. Ja, das ist es.
Ja, und somit, ja, ist doch top. Ist eine wichtige Message, die auch keine Floskel ist, sondern wirklich so gemeint ist. Mein lieber Maurus. Ja.
Freitag. Mein lieber Paul.
Unser Podcast hier ist vorbei. Auch mit Gast. Wir beenden ihn, bevor er 2 Stunden erreicht hat. Ja. Er wird fast 2 Stunden erreichen.
Ich glaube, es ist die längste Folge, die es je gab.
Ja, es ist wirklich. Ja, es ist die längste Folge. Wow.
Ich glaube, wir hätten auch noch 3 Stunden weiterreden können.
Es war auch wirklich, es war eine sehr, sehr gute Folge. Ich habe super Schiss jetzt, dass das mit dem Schnitt jetzt hier auch hinhaut. Ich muss jetzt gleich 3 Spuren hier übereinander legen. Die müssen synchron sein. Ansonsten hört ihr vielleicht auch nur einen reden, der die ganze Selbstgespräche führt. Oder eine Person fehlt.
Alles ich sag mal so, toi, toi, toi.
Toi, toi, toi. Wir drücken die Däumchen. Kommt gut durch den Tag, kommt gut durch die Nacht. Gehabt euch wohl. Und denkt immer dran, das Leben hat ganz viele ernste Seiten, aber diese kleinen, feinen Momente zu schätzen wissen. Und jetzt fühlt euch in ein dickes Handtuch eingewickelt und bis zur nächsten Folge vom Lebe dein Abenteuer Podcast. Sabrina, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, hat Spaß gemacht.
Viel danke Erfolg euch mit allen weiteren Projekten und mit allem, was noch so kommt, und auf bald im Wald.
Ciao, ciao.
Genauso. Bis denn. Ciao.
Lebe dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen.
Überall da, wo es Podcasts gibt.